So, also jetzt müssen wir mal gucken, ob das wirklich auch ja, funktioniert. Also es geht jetzt in dem ersten Vortrag heute um die Einführung in Azidosekur, das heißt also um die Dinge, die wir auf dem Tisch vorfinden, was wir dort eigentlich essen. Und es geht auch darum, worauf die Azidosekur überhaupt beruht, woraus sie entstanden ist und worauf es uns ankommt in dieser Kur. Ich beginne mit einer Folie. Ich lasse mal als erstes Pfarrer Kneipp sprechen, denn er hat eine Menge mit dieser Kur zu tun. Dieses Foto haben wir in Bad Wörishofen gemacht. In der Natur gibt es kein Eilen. Eine bestimmte Zeit braucht es zum Heilen. Das klingt noch sehr nach Pfarrer Kneipp. Saufer wollen sie alle, aber Sterber will keiner. Das klingt schon etwas deftiger und etwas kerniger. Nun gut, Bad Wörishofen liegt in Bayern und dort versteht man diese Sprache und findet das eine normale Umgangssprache. Aber ich denke, der Inhalt ist letztendlich klar. Es geht eben darum, Heilung braucht seine Zeit. Und es hat eben auch etwas mit dem Trinken und mit dem Essen zu tun. Ich beginne einfach deswegen mit Pfarrer Kneipp, weil die Azidosetherapie, wie wir sie hier machen, geht ja zurück auf Renate Collier, auf die Naturheilärztin, auf die wir uns ja immer wieder berufen und die diese Therapie ja auch entwickelt hat und diese Kuren auch entwickelt hat. Und Renate Collier war zu ihrer Zeit eben der Meinung, dass sie Naturheilkunde zusätzlich zu ihrem medizinischen Studium lernen muss und möchte und hat sich deswegen als erstes als Kneippärztin ausbilden lassen. Da haben wir es nämlich, Kneippärztin. Als Kneippärztin hatte sie sehr schnell auch dann gelernt, dass ein Arzt, der nicht mit den Händen arbeiten kann, kein richtiger Arzt ist, das war eben so ihre Auffassung davon, weil ja das Wort Behandlung schlichtweg von den Händen herkommt. Das steckt ja da drin, es geht ja nicht ums Sprechen, sondern es geht ja ums Behandeln. Und da hat sie eben unter anderem als Kneippärztin eben auch die Massagen kennengelernt. Das waren allerdings bei weitem noch nicht die Massagen, wie ihr sie hier in der Kur kennenlernen werdet oder viele sie ja auch bereits kennen, sondern das waren ganz andere Massagen, wie sie sich dann eben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann herausentwickelt haben. Frau Dr. Collier hat sich nicht nur als Kneippärztin ausbilden lassen, sondern und hat das auch praktiziert, sondern sie hat sich eben auch als Meyer-Ärztin ausbilden lassen und hat mit Dr. Meyer auch viel zusammengearbeitet. Der österreichische Arzt, den ich bereits gestern erwähnt hatte, als ich das Karlsbader Heilwasser vorgestellt habe. Und als Meyer-Ärztin hat sie natürlich dann auch ganz viele Jahre lang die Meyer-Kuren durchgeführt. Ich denke, dass sehr viele von euch die Meyer-Kuren in irgendeiner Weise kennen oder vielleicht sogar persönlich kennengelernt haben. Die Meyer-Kuren arbeiten ja klassischerweise eben mit der Milch und den Semmeln. Es sind, wenn man so will, auch eine Art und Weise Fastenkuren, bei denen es eben Milch und Semmeln gibt. Und das sind spezielle Semmeln und dabei, das wird eben sehr langsam und sehr ruhig gekaut. Und das ging auch über sehr lange Zeit gut. So hat sie eben auch sehr viele solche Meyer-Kuren gemacht, bis es eben nach und nach immer mehr zu einem Problem kam, eben zum einen mit der Milch aufgrund von zunehmenden Milchallergien und zum zweiten auch mit den Semmeln aufgrund von zunehmenden Weizen- und auch Getreideallergien. Und wenn bei der Milch-Semmelkur die Milch wegfällt und das Getreide wegfällt, dann bleibt von der Milch-Semmelkur nicht mehr allzu viel übrig, sodass sie gezwungen war, nach und nach einer anderen Methode zu suchen. Und das war eben dann, weil sie nach und nach eben auch feststellte, lieber Himmel, das ist ja ein Problem mit dem Säure-Basen-Haushalt, was die Menschen haben. Das ist ja heute sozusagen mit dem Säure-Basen-Haushalt allen klar. Jeder, der hier im Raum ist, könnte mit Leichtigkeit einfach aus dem Hut heraus ein bisschen was zu diesem Thema sagen oder sogar viel. Aber zu ihrer Zeit war das eben absolut unbekannt. Niemand hat über Säure-Basen-Haushalt gesprochen. Niemand hat sich um dieses Thema gekümmert. Aber sie bemerkte eben, wenn sie bei den Menschen den Säure-Basen-Haushalt verbessert, dass sie eben dann dort den Stoffwechsel frei macht, damit Heilung geschehen kann. Damit die Natur Zeit hat, Heilung geschehen zu lassen. Also ganz im Sinne auch von Pfarrer Kneipp, in der Natur gibt es kein Eilen, eine bestimmte Zeit braucht es zum Heilen. Daraus entwickelt hat sie dann eben diese spezielle Kostform, so wie wir sie hier auch erleben. Das heißt also das basenüberschüssige Essen mit dem ganz vielen Gemüsen und da die Kartoffel das basenüberschüssigste Gemüse ist, was es überhaupt gibt, ist die Kartoffel zumindest in der Anfangszeit dieser Kur eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Und so lässt sich sagen, dass die Azidosetherapie letztendlich auf vier Säulen ruht. Und diese vier Säulen möchte ich euch gerne jetzt hier heute Abend vorstellen. Die eine Säule, das ist die Ernährung, über die spreche ich ja bereits. Die Ernährung soll natürlich sein basenüberschüssig. Nebenbei gesagt, ich werde es später auch noch ein paar Mal erwähnen, aber die Ernährung ist nicht basisch, sondern sie ist basenüberschüssig. Eine rein basische Ernährung in dem Sinne kann es eigentlich gar nicht geben. Man sagt es zwar vielleicht, wir haben uns ganz basisch ernährt, aber nur jetzt von der chemischen Seite her mal betrachtet, eine reine Base ist genauso aggressiv wie eine reine Säure. Und von daher wäre es gar nicht möglich, sich bei lebendigen Leibereien basisch zu ernähren. Aber wenn der Sprachgebrauch das so mittlerweile eingeschliffen hat, sei es drum, ist auch in Ordnung, wenn man denn weiß, um was es geht. Eine basenüberschüssige Ernährung ist immer eine Ernährung, die auch sehr mineralstoffreich ist. Denn Mineralien sind letztendlich Basen. Man kann sich leicht vorstellen, dass alles, was in der Erde wächst, also die Kartoffel zum Beispiel, auch die Möhren, also alle Wurzelgemüse, dass die eben in der Lage sind, die Mineralien, also die Basen aus dem Erdreich, besonders gut aufzunehmen und damit eben an uns, an den Stoffwechsel auch weiterzugeben. Also wie gesagt, damit ist die Kartoffel das basenreichste, mineralstoffreichste Gemüse, was es gibt und daher eben auch sehr gut geeignet, um gerade vor allem in der Anfangszeit der Azidosekur, also in der ersten Woche, eben einen ordentlichen Basenvorrat in den Organismus hineinzugeben. Es ist so, dass es natürlich einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen Kartoffel und Kartoffel. Natürlich kommt es darauf an, dass die Gemüse, die wir haben, also auch die Kartoffel, aus biologischem Anbau kommen. Das heißt, wir wollen natürlich genauso, wie ich das heute vorgestellt habe, mit den Chemikalien am Körper, wollen wir ja natürlich auch nicht über die Ernährung jetzt irgendwelche Chemikalien hineinholen. Das bedeutet, dass wir eben alle die Nahrungsmittel, die wir haben, auch aus biologischem Anbau einkaufen, selbstverständlich, ist vollkommen selbstverständlich. Und nur damit ihr vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon habt, welche Bestellmengen wir geordert haben, alleine an Kartoffeln sind es für die erste Woche 100 Kilogramm. Das heißt also, das ist nur für die erste Woche, in der zweiten Woche wird nochmal ein bisschen nachbestellt. Da gucken wir dann immer, was so gebraucht wird. Nur, dass ihr einfach mal so eine Vorstellung habt, welche Mengen hier eigentlich sozusagen durch die Küche gehen, könnte man so sagen, was hier so verarbeitet wird. Und die anderen Sachen kommen ja dann alle noch dazu. Die Ernährung besteht aber natürlich nicht nur aus der Kartoffel alleine, sondern vielen anderen Gemüsen ebenfalls. Und später im Laufe der Kur, im weiteren Verlauf, kommen dann eben auch Hülsenfrüchte, Getreide und solche Dinge dazu. Das heißt, die Ernährung baut sich auf. Bitte geht nicht davon aus, dass die Ernährung die ganze Kur über so bleibt, wie sie jetzt in den ersten 24 Stunden erlebt worden ist, sondern die Ernährung, die basenüberschüssige Ernährung, wird sich noch sehr stark variieren und ihr werdet in diesen 14 Tagen einen sehr bewährten Ablauf, einen Aufbau gewissermaßen auch darin erleben. Ich komme weiter zu den Säulen der Azidosetherapie. Die zweite Säule ist dann die Bewegung. Und mit der Bewegung sind natürlich verschiedene Aspekte gemeint. Zum einen ist es die Bewegung, so wie es jeder sofort alleine versteht, nämlich die aktive Bewegung. Was ist aktive Bewegung? Man geht am Strand spazieren, man wandert, man läuft, man joggt, man fährt Fahrrad, man schwimmt und so. Ist ja alles aktive Bewegung. Aber auch wenn man morgens Yoga macht, Chirogymnastik oder auch selber im Zimmer, selbstverständlich ist das auch aktive Bewegung, gehört zur Bewegung natürlich auch mit dazu. Zur Bewegung gehört aber auch etwas anderes mit dazu und das sind die Massagen. Bei der Massage bewegt man sich ja nun objektiv überhaupt gar nicht. Man sitzt oder man liegt dabei, man wird bewegt, das Gewebe wird bewegt. Massage ist ebenfalls Bewegung, passive Bewegung. Und interessanterweise kann genauso wie aktive Bewegung Muskelkater hervorrufen kann, passive Bewegung manchmal auch Muskelkater erzeugen oder auch ähnliche Erscheinungen, wenn man sozusagen das Gewebe in Bewegung setzt an Partien, in Bereichen, wo es eben sonst nicht in Bewegung war über längere Zeit oder wo sich Übersäuerung festgesetzt hat und man jetzt eben auch die Übersäuerung dann dort wieder herausholt und in Bewegung setzt. Also Bewegung gliedert sich in aktiv und passiv, gehört aber letztendlich beides gemeinsam zu dem Element Bewegung. Die dritte Säule, die eigentlich ohne weiteres an erster Stelle stehen könnte, weil sie uns ja doch irgendwie irgendwo die wichtigste ist, das ist der Darm. Oder die, besser gesagt, nicht der Darm, sondern die Darmgesundheit. Mit der Darmgesundheit hatten wir es ja gestern schon. Auch als ich das Karlsbader Heilwasser vorgestellt habe, hatte ich bereits gesagt, hier in der Mitte unseres Körpers ist der Schlüssel für unsere Gesundheit schlechthin. Dr. Meyer hat diesen berühmten Satz geprägt, 80% aller Krankheiten haben ihre Ursache in einem kranken Darm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war damals, als ich diesen Satz zum ersten Mal und zum zweiten und zum fünften Mal hörte, war ich hell entsetzt und dachte mir, mag ja sein, dass irgendwelche Krankheiten aus dem Darm herauskommen, aber 80%, da hat der große Meister doch etwas übertrieben, die Zahl ist sicherlich zu hoch gegriffen. Ich muss heute rückblickend sagen, dass ich aus heutiger Perspektive und aufgrund des Erfahrungsspektrums, was wir haben, diese Zahl nach oben korrigieren möchte. Also es ist immer schwierig mit Zahlen natürlich, wie soll man sich auf Zahlen festlegen, aber so rein gefühlt sind es nicht 80, sondern vielleicht 90% oder 95%. Man mag das in vielen Fällen vielleicht gar nicht glauben und würde sagen, wieso, dieses oder jenes hat doch gar nichts mit dem Darm zu tun, das ist doch weit weg davon, aber es ist doch schlichtweg die Zentrale von uns. Alles, was wir essen und trinken, geht ja schließlich über den Darm. Das heißt, der Darm verwaltet ist, der Darm kontrolliert ist, der Darm ist unser zentrales Immunsystem, der Darm denkt auch, wir kennen ja den Begriff Bauchhirn zum Beispiel. Das heißt also, letztendlich läuft alles hier über diese Körpermitte. Eigentlich rein botanisch gesehen, ist der Darm unsere Wurzel. Was die Wurzel bei der Pflanze ist, das wissen wir. Das ist der Bereich, den wir nicht sehen können und der unten im Erdreich drin ist. Hier den Bauch können wir auch nicht sehen, zumindest nicht das Innere des Bauches, nur die äußere Form. Und wir wurzeln mit dem Bauch nicht in der Erde, sondern wir tragen auf eine Art und Weise den Bereich, aus dem wir uns ernähren, hier in unserer Körpermitte mit uns herum. Versteht ihr dieses Bild? Dadurch, dass wir ja Beine haben und weglaufen können oder meinetwegen auch Gummireifen haben, mit denen wir wegfahren können, haben wir ja keine Chance, im Erdreich zu verwurzeln, wie die Pflanze, die sich ihre Nährstoffe aus der Erde herausholt und der dort immer verweilt und immer dort bleibt. Und wie man reißt sie raus aus der Erde, dann geht sie ein. Beim Menschen ist anders und beim Tier ja auch. Das heißt, wir holen uns den Mittelpunkt, also diese Erde, hier hinein, indem wir die Dinge essen, die aus dem Boden letztendlich hervorgebracht werden. Also letztendlich ernähren wir uns ja von den Pflanzen. Selbst wenn man Fleisch isst oder Fisch isst oder auch Milchprodukte, ernährt man sich ja in letzter Konsequenz auch von den Pflanzen, die aus der Erde kommen. Denn diese Tiere, die wir dort essen, haben sich ja wiederum ihrerseits von Pflanzen ernährt, sodass sie ja, und wenn sie es nicht getan haben, es wiederum, versteht die Kette, brauche ich glaube ich nicht weiter auszuführen. Das heißt also, alles, was wir essen, kommt ursprünglich aus der Erde heraus und pflanzt sich dann von seiner Bedeutung eben fort in der Weise, dass wir hier dann eben in unserem Darm wurzeln. Also, der Darm ist unsere Zentrale, ist der Ort für unsere Gesundheit, und damit eben auch für Bauchgesundheit. Darmgesundheit habe ich ja schon geschrieben und ihr werdet sehen, in der ganzen Kur drehen sich sehr, sehr viele Aspekte immer wieder selbstverständlich um den Darm herum. Es ist gar kein Zufall und gar kein Wunder, dass wir mit der Bauchmassage beginnen oder um ganz korrekt zu sein, mit der Bauchselbstmassage beginnen. Denn was ist uns näher als der eigene Bauch? Und auch hier, ich habe es ja nun heute schon so als Gag ein bisschen gezeigt, hier liegt das Herz und hier liegt die Leber. Aber wenn wir es mal ganz genau nehmen, ist ja so, am gemütlichsten ist doch die Hände hier auf den Bauch zu legen. Ja? Also das kann doch gar kein Zufall sein, dass das so eingerichtet ist. Stellt euch vor, der Darm wäre irgendwie im linken Knie oder sowas oder hier hinten am Nacken. Ja? Wie umständlich das wäre, die Hände dort aufzulegen. Stattdessen haben wir es einfach hier und wir haben die Hände doch jederzeit dabei, sodass wir immer die Möglichkeit haben, unseren Bauch auch zu massieren, sodass wir euch wirklich, sofern noch Zeit dafür übrig sein sollte, jetzt während dieser Kur, anregen möchten dazu, so oft wie möglich eure Hände einfach auf den eigenen Bauch zu legen. Ob man nun etwas tut dabei und den Bauch massiert oder ob die Hände dort einfach ruhen, ob das durch die Kleidung ist oder ohne Kleidung, ist vollkommen zweitrangig dabei. Was letztendlich passiert, ist, dass immer und jedes Mal einfach auch Aufmerksamkeit auf diesen Bereich gelenkt wird. Und es spielt eigentlich gar keine Rolle, wo man ist. Selbst wenn man im Konzert sitzt in der Philharmonie und so zuhört, dann wird jeder sagen, oh, wie andächtig hört derjenige zu, dass man in Wirklichkeit gerade den Bauch massiert oder einfach sich auf den Bauch konzentriert dabei. Das bemerkt ja gar keiner den Unterschied. Das heißt also, Es lohnt sich eben immer wieder auf den Bauch, auf den Darm zu achten und versucht doch bitte, ich sagte es eben schon, auch in dieser Kur die Zeit zu nutzen, so oft wie möglich den eigenen Bauch zu massieren. Spätestens dann, wenn man zum Beispiel im Bett liegt, man will eigentlich schlafen, sei es in der Mittagsruhe oder sei es in der Nacht, man kann aber nicht schlafen und fängt jetzt an, sich zu grämen, so nach dem Motto, oh, ich möchte doch eigentlich schlafen und ich kann nicht. Halt, stopp mit dem Satz, anders machen, die Hände auf den Bauch legen und dann in dieser Zeit einfach den Bauch massieren und sich selber sagen, oh, wie wunderbar, wie schön, ich massiere meinen Bauch, es gibt nichts Wertvolleres als das und wie schön, dass ich die Nacht zur Verfügung habe, um das zu tun und mir zur Gesundheit zu verhelfen. Und schon ist die Zeit nicht vertan, man braucht sich nicht zu ärgern, nicht zu grämen. Es kann sein, als Nebenwirkung davon, dass man wieder einschläft, das kann natürlich passieren. Man wird auch darüber nicht böse sein. Und manch einem ist es schon passiert, dass man dann am nächsten Morgen aufwacht und die Hände liegen immer noch auf dem Bauch. Und schon hat man sich die ganze Nacht über den Bauch massiert, ohne auch nur irgendwas dazu getan zu haben im Schlaf. Aber die Verdauungsorgane, die Bauchorgane, sind ja besonders aktiv und wach, während wir schlafen. Die sind ja am Tag, während wir rumrennen und so, sind sehr weniger aktiv. Aber in der Nacht wird ja dort besonders viel Arbeit geleistet, besonders viel Regeneration geleistet, sodass das also immer wieder eine sehr, sehr gute Methode ist, zum einen, um die Aufmerksamkeit vom Kopf nach da unten zu holen und zum zweiten eben auch die Darmgesundheit zu fördern. Die vierte Säule der Azidosetherapie, und das könnte auch die erste Säule mal wieder sein, ist die Entspannung. Letztendlich ist nichts so wichtig in dieser Arbeit wie die Entspannung. Mit der Entspannung sind sicherlich viele Dinge gemeint. Landläufig versteht man natürlich darunter, naja, ich mache jetzt mal eine Entspannung oder ich entspanne mich jetzt mal, indem ich einen Krimi angucke oder irgendwas anderes oder ein spannendes Buch lese. Das ist auch interessant, man entspannt sich, indem man ein spannendes Buch liest. Ne? Also das ist eine Auffassung, die wir vielfach davon haben. Ich komme einfach mal bei diesem Begriff noch mal kurz darauf zurück, auf dem Krimi sehen im Fernsehen. In den Zimmern sind Fernseher. Wir haben die Fernseher bewusst nicht herausgeräumt. In Bayern, dort wo die Kuren sind, gibt es keine Fernseher in den Zimmern. Hier gibt es sie. Und ihr macht mit den Fernsehern einfach, was ihr wollt. Wir wissen, dass einige den Stecker rausziehen oder sie irgendwo sogar mit dem Tuch verstecken oder verschwinden lassen oder rausräumen lassen. Andere gucken einfach gerne fern und mögen es bitte auch tun, einfach benutzt sie. Aber es gibt ja in der Wissenschaft die interessante Erkenntnis der sogenannten Spiegelneurone. Spiegelneurone, das sind Gehirnzellen in unserem Kopf, die gleichermaßen reagieren, ob der Mensch eine Tätigkeit ausführt oder ob er sieht, wie eine Tätigkeit ausführt. Das bedeutet, ob ich Tennis spiele oder ob ich zuschaue, wie jemand Tennis spielt, aktiviert in meinem Gehirn dieselben Neurone und deswegen nennt man sie Spiegelneurone, weil sie spiegelbildlich auf das Aktive und Passive gemeinsam reagieren. Wenn man jetzt so die Hirnströme und die glukosereichen Bereiche misst und so, auf diese Weise hat man das herausgefunden. Das bedeutet, wenn man sich einen Krimi anguckt mit Mord und Totschlag und schon der 20. Leiche in Folge, dass über die Spiegelneurone eben Mord und Totschlag in meinem Stoffwechsel, in meinem Vegetativum auch stattfindet. Das ist ja das, was wir so spannend finden und deswegen zur Entspannung verwenden, weil irgendein Teil in uns sagt uns zwar noch, das ist ja alles gar nicht wahr, das findet ja alles nur hinter dieser Mattscheibe statt und so, das hat ja gar nichts mit dem echten Leben zu tun oder ist es weit weg, falls es die Nachrichten sind. Aber über die Spiegelneurone beschäftigt sich mein Vegetativum dennoch genauso damit. Das heißt, der Blutdruck steigt, das Adrenalin wird ausgeschüttet oder wenn es ein Liebesfilm ist, die ganzen Glückshormone werden ausgeschüttet oder Trauer oder Tränen. Und das kennen wir ja auch, dass wir mitleiden, uns mitfreuen. Wenn ein Film gut gemacht ist, dann loben wir ihn deswegen, weil uns der Film mitreißt und wir das richtig intensiv spüren können. Probiert es doch einfach mal in dieser Kur aus, seht euch doch mal einen richtigen Horrorfilm an und beobachtet doch einfach mal, was eure Spiegelneurone dazu zu sagen haben, was euer Stoffwechsel macht, bezogen auf den pH-Wert des Urins zum Beispiel. Und wenn man gut ist, wird man das dann auch in die Kurve eintragen, die pH-Kurve, sodass wir dann später vielleicht gemeinsam daraus lernen könnten und sagen könnten, naja, das war, weiß ich, James Bond 007 und da hat sich die pH-Kurve dementsprechend stressbedingt entsprechend verändert, weil James Bond gerade zum dritten Mal in einer Dreiviertelstunde die ganze Welt retten musste, was ja irgendwie dann auch wieder was mit Adrenalin zu tun hat. Also Das ist natürlich nicht das Thema Entspannung, was ich hier gerade anspreche, sondern Entspannung ist natürlich sicherlich etwas anderes. Entspannung heißt, ein Stück weit zu versuchen, auch hier in der Kur, im Hier und Jetzt zu sein. Es ist normal und natürlich, dass man in der Anfangszeit der Kur noch anhängt an den Dingen, wo man vorher war, wo man herkommt. Man denkt an die Familie, an die Arbeit. Man denkt an die Dinge, die man alle noch zu machen hat, was man noch zu erledigen hat. Man telefoniert, man schreibt, man dies und das. Nach einer Weile in der Kur merkt man, oh hoppla, ich komme ja immer mehr hier an. Das ist ein Gefühl, was jeder kennt, auch vom ganz normalen Urlaub kennt man das. Man kommt nach einer Weile immer mehr hier an, um dann gegen Ende der Kur mit den Gedanken sozusagen auch wieder vorauseilend zu sein, dort zu sein, wo man vielleicht hingeht. Also was jetzt passiert oder was man bestimmten Menschen sagen möchte oder was man anders machen möchte. In dieser Phase der Entspannung hier in dieser Kur kommen auch immer wieder unglaublich gute Ideen. Gedanken zum Beispiel darüber, Mensch, klar doch, das will ich ändern, das will ich in meinem Leben anders machen. Ganz egal, was es ist, dieses oder jenes. Ganz glasklare Gedanken kommen da, wo man sich sagt, natürlich, warum bin ich ja schon längst drauf gekommen? Wenn ich zu Hause bin, werde ich das sofort in dieser oder jener Weise umsetzen. Ich gebe euch nur eine dringende Empfehlung. Schreibt es auf. Schreibt es auf. Was geschrieben ist, kann man sich später nochmal angucken und kann nochmal schauen, aha, diesen Gedanken habe ich gehabt, hätte ich fast vergessen, hätte ich glatt vergessen, wieder weg. Das war so witzig bei uns in der Fastenkur, war über viele Jahre eine Teilnehmerin und die hat eben beim Fasten auch immer Fastentagebuch geschrieben und da waren ihr, wie gesagt, auch die glasklarsten Ideen und Impulse gekommen für ihre Arbeit und für alles, was sie machen möchte. Und eines Males beim Fasten, so vielleicht beim dritten oder vierten Mal, las sie uns mit laut schallendem Lachen vor, was sie schon vor so und so vielen Jahren geschrieben hatte, was sie komplett immer wieder vergessen hat und was sie wortgleich von Fasten zu Fasten immer wieder in ihr Fastentagebuch reingeschrieben hat, bis sie beim Zurückblättern gemerkt hat, Donnerwetter, ich komme bei jedem Fasten an denselben Punkt. Aber dadurch, dass aufgeschrieben worden ist und dadurch, dass sie uns das sogar noch mitgeteilt hat, allen gemeinsam, hat sie sozusagen noch mehr verfestigt und damit die Energie und die Kraft bekommen, es dann doch endlich mal umzusetzen. Und das ist also eine Möglichkeit, die besteht. Eine weitere Möglichkeit der Entspannung ist natürlich, wie ich schon angedeutet hatte, mit Entspannungs-CDs oder dass man einfach selbstständig durch den Körper hindurch geht, durch den Körper sich hindurch entspannt und dann eben auch die verschiedenen Teile des Körpers einfach mal mit Aufmerksamkeit bedenkt. Seht mal, wenn ich jetzt einen Menschen besonders hervorhebe und sage, Detlef, ich freue mich so unglaublich, dass du hier dabei bist. Und das ist wirklich so. Das freut mich wirklich. Und ich bin, glaube ich, auch nicht der Einzige, der sich darüber freut. Dann spürt dieser Mensch, in diesem Fall du, spürt sofort, was das mit einem macht. Man spürt das einfach. Kein Mensch ist hier im Raum, der nicht auf Anerkennung, der letztendlich auf Anerkennung ablehnend reagiert. Man kokettiert vielleicht damit, aber letztendlich reagiert jeder Mensch auf Anerkennung positiv. Das heißt, der Körper freut sich, der Mensch freut sich und genauso ist es natürlich auch mit unseren Körperzellen. Wenn ich durch meine Körper, durch meine Organe, durch meinen Körper, durch meine Körperteile hindurchwandere mit meiner Aufmerksamkeit, dann gebe ich ihnen ja ein Stück weit damit auch Anerkennung. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ihr nicht sagt, linker Arm, blöder linker Arm, linke Hand, ganz blöde linke Hand, linke Finger, also sowas bescheuert, das habe ich überhaupt noch nie erlebt. So werdet ihr doch wahrscheinlich keine Entspannungsübung machen, wenn ihr sie macht, sondern ihr werdet sagen, linke Arm, oh mein wunderbarer linker Arm ist ganz schwer und warm. Vielleicht sowas zum Beispiel, meine linke Hand, ganz schwer und warm und so. Es ist sozusagen diese Anerkennung dafür, dass diese Teile überhaupt an mir dran sind, dass diese Körperzellen in mir sind, dass diese rund 65 Billionen Körperzellen, aus denen ich bestehe, dass sie mir überhaupt die Möglichkeit geben, an diesem Leben teilhaben zu lassen, mit all seinen Facetten, mit all seinen Hochs und all seinen Tiefs, mit all seinen Schwierigkeiten und auch mit all seinen Freuden. Das ist doch letztendlich etwas, so wie sich jeder Mensch darüber freut, in diesem kleinen Beispiel jetzt eben gerade vorgeführt, so freut sich doch letztendlich auch jede Körperzelle und jeder Teil von mir darüber. Deswegen schaut doch einfach mal, ob und in welcher Form es euch möglich ist, nach und nach, zum Beispiel hier auch in der Ruhe, in der Kur, während man gerade in den nassen Strümpfen liegt, mit dem Bauchwickel und ähnlichen Dingen, also lauter Dinge tut, die ja zugewandt sind zu mir selber, nicht ablehnend, sondern zugewandt, wie man sich selber gleichzeitig einfach auch mit Aufmerksamkeit durchflutet. Nicht mit Abwesenheit, sondern nach dem Motto, du blöder Körper, von dir will ich sowieso nichts wissen, kannst du irgendwo in der Ecke stehen bleiben. Also einfach sagen, sich selber einfach, oh wie wunderbar, wie schön, dass ich dich habe und dass ich so in dieser Form, in dieser körperlichen Form hier durchs Leben hindurchgehen kann und zum Beispiel nach Rügen zu einer Azidosekur komme, meinetwegen. Also das wäre eine Form von Entspannung, die natürlich auch heilsam wirkt, denn das wissen wir alle, letztendlich, egal was vorliegt und selbst wenn das gebrochene Bein ist, was ja vorhin fiktiv hier im Raum war, ist ja zum Glück nicht gebrochen. Selbst wenn es das gebrochene Bein ist, was heilt, ist der Geist. Ich glaube, ob wir uns darüber einig sind. Natürlich kann man viele Dinge tun, aber unterm Strich, das hat man ja in vielfältiger Weise festgestellt, ich sage nur einfach Placebo-Effekt oder ähnliche Dinge, es ist der Geist oder die innere Geisteshaltung, die man hat, die natürlich einen enorm heilungsfördernden Faktor hat oder eine besonders starke Heilkraft hat. Und das bitten wir euch und wir fördern euch auch darum, in Form der Entspannung eben zu dieser Form von innerer Aufmerksamkeit und innerer Anerkennung auch zu kommen. Das kann man auch machen, während ich spreche. Man könnte also auch jetzt, während ihr mir zuhört, könnte man einfach versuchen, wenn man denn will, einfach mal zu sagen, ich fühle jetzt einfach mal meine Füße. Ich fühle es einfach mal, ohne irgendwas zu verändern, muss gar nichts verändern. Ich fühle einfach mal meine Füße. Was nehme ich eigentlich von meinen Füßen wahr? Nehme ich wahr, dass sie zum Beispiel sich in Strümpfen befinden? Also nehme ich den Stoff wahr rund um meine Füße? Nehme ich wahr, dass meine Füße sich irgendwo auf einer Unterlage befinden, auf einem Kissen oder auf einer Decke oder auf dem Fußboden? Was spüre ich denn dort? Und so kann man aufwärts wandern und kann einfach schauen, was nehme ich denn von meinen Beinen wahr, von den Unterschenkeln meinetwegen, von den Knien und von den Oberschenkeln. Nehme ich sie wahr als warm oder kalt? Habe ich überhaupt eine Wahrnehmung zu ihnen? Und wenn ja, welche Wahrnehmung habe ich? Und wenn ich gar keine Wahrnehmung habe, kann ich mich fragen, spüre ich den Stoff der Kleidung auf meinen Beinen, auf der Hautoberfläche? Das könnt ihr euch jetzt gerade in diesem Moment selber fragen und beginnt bereits damit mit der Aufmerksamkeitsübung und damit auch mit der Entspannungsübung gegenüber dem eigenen Körper. Natürlich lässt sich das jetzt fortsetzen, das Gesäß und überhaupt der Unterleib oder dann eben der ganze Körper, also der Thorax, die Bauchregion. Wie fühlt sich der Bauch jetzt gerade an? Wie fühlt sich der Brustkorb jetzt gerade an? Wie fühle ich den Stuhl, auf dem ich sitze? Spüre ich die Lehne? In dem Moment, wo ich sage, spürt ihr sie alle. Ganz komisch. Ne? Er ist die ganze Zeit schon da gewesen und plötzlich ist die Lehne noch viel mehr da, also viel wacher, viel aufmerksamer da. Der Körper hat es die ganze Zeit gespürt, aber der Körper realisiert auch, aha, sie oder er richtet sich jetzt mit Aufmerksamkeit auf mich, die Arme, die Hände und schließlich dann eben auch der Hals und natürlich auch der Kopf. Wie fühlt sich der Kopf jetzt gerade an? Ah, das sind Kopfschmerzen. Wo Schmerzen sind, da ist Leben. Also Kopfschmerzen, mein Kopf lebt. Wo keine Schmerzen sind, ist auch Leben. Aber die Schmerzen sind der Beweis dafür. Wer von euch kennt das Theaterstück Linie 1 vom Gripstheater? Ja. Einige melden sich, jawohl. Ihr wisst vielleicht schon, dass Linie 1 jetzt ein Nachfolgetheaterstück hat und das heißt Linie 2. Linie 1, wer es jetzt nicht weiß, ist eine U-Bahn-Linie, die durch Berlin geht und Linie 1 beschreibt das Erlebnis eines Mädchens, was nach Berlin kommt, diese U-Bahn-Linie entlangfährt, die durch sehr, sehr unterschiedliche Bezirke, damals von West-Berlin hindurchfährt und sie sozusagen einen Querschnitt durch Berlin bekommt. Dort trifft sie also unter anderem auch einen älteren Mann und unterhält sich mit ihm und erfährt also in dem Gespräch, ihr müsst euch jetzt vorstellen, so ein 17-jähriges Mädchen vom Lande, keine Ahnung von der Großstadt und vom Leben auch noch nicht allzu viel Ahnung, und trifft also einen älteren Herrn schon mit Stock und so und erfährt von ihm im Gespräch, in diesem Theaterstück, dass er Schmerzen hat, jeden Tag. Und sie sagt, was denn, jeden Tag Schmerzen? Wie ist denn das möglich überhaupt? Wie kann man denn, kann man sich vorstellen, in dem Alter, ne? Hat man keine Schmerzen spüren, ist alles wunderbar. Ne? Also immer Schmerzen, wie ist denn das möglich? Wie kann man das überhaupt aushalten? Und dann sagt der Mann den interessanten Satz, liebes Kind, wenn ich eines Morgens aufwache und keine Schmerzen mehr habe, dann weiß ich, dass ich tot bin. Das fällt mir ein, weil jetzt gerade das Stück Linie 2 gerade aufgeführt wird, also sozusagen nochmal das, wie sagt man, Remake sozusagen von Linie 1 nochmal, aber der historische Hintergrund, der sich inzwischen stattgefunden hat, wird dort daran nochmal aufgearbeitet. Ich glaube, das gucke ich mir an, das Stück. Ich möchte jetzt als nächstes auf den Bereich pH-Wert zu sprechen kommen. Das heißt, also mit den vier Säulen sind wir dann damit fertig. Und dort zeige ich euch
Nehmen wir mal diesen Stift ruhig hier. Zeige ich euch, mit was es mit diesem pH-Wert auf sich hat, den wir so messen. Unter pH verbirgt sich ja eine Abkürzung. Ihr habt es vielleicht auch in euren Unterlagen gelesen. Im Heft ist ein kleiner Artikel dazu, wo so Säuren und Basen erklärt werden. pH heißt vom Wort her eigentlich Parts Hydrogenii. P für Parts, also die Teilchen, Hydrogenii, also die Wasserstoffionen, also wie viele Teilchen an Wasserstoff sind eben irgendwo drin enthalten, zum Beispiel in meinem Urin. Hat jemand schon mal darüber nachgedacht, dass im Urin Wasserstoffionen drin enthalten sind? Nein, hat man nicht. Habt ihr sie schon mal gemessen? Ja, habt ihr schon mal gemessen? Mit dem pH-Papier messt ihr sie gerade. Also man muss gar nicht wissen, was man tut. Es funktioniert trotzdem. Das ist so ähnlich wie mit dem Auto. Man muss nicht wissen, wie es funktioniert. Es fährt trotzdem irgendwie. Und so ist das hier auch. Und damit können wir pH auch schon fast wieder verlassen, denn wir wissen, es funktioniert irgendwie. Trotzdem natürlich interessant, was sich dahinter verbirgt. Wir haben also hier den pH-Wert 7, das ist also 7 ist neutral. Neutral, das ist der Ausgleich zwischen sauer und basisch. Wenn ich jetzt dann die anderen Farben noch mit hinzunehme, wäre ja eigentlich gelb die richtige Farbe. pH-Wert 1 ist extrem sauer und pH-Wert, nehmen wir mal hier, habe ich jetzt blau schon verwendet, dann nehme ich jetzt einfach schwarz. pH-Wert 14 ist extrem basisch. Und zwischen diesen Extremen, also extrem sauer, denkt an extreme Salzsäure, aggressiv. Und dieser extremen basischen oder Lauge, kann man auch sagen, extreme Lauge, das sind beides ganz extreme Formen. Beide sind mit unserem menschlichen Leben nicht vereinbar, sondern wir befinden uns irgendwo so hier im Mittelfeld und müssen uns auch dort befinden, sonst folgt der Tod. Wir haben es immer wieder damit zu tun, dass wir mehr oder weniger in unserem Leben um diesen Mittelwert herum balancieren. Und das machen wir nicht nur als Menschen, sondern das macht die gesamte Natur. Alle Pflanzen, alle Tiere machen das. Selbst der Regen, der vom Himmel fällt, macht das. Denn auch der Regen, der vom Himmel fällt, ist ja mal basischer und mal saurer. Und wie wir ja alle wissen, haben wir ja durch unsere industrielle Revolution es geschafft, den Regen, sogar den Regen, saurer zu machen. Und inzwischen, wie ihr ja auch alle wisst, haben wir es obendrein geschafft, sogar die Weltmeere saurer zu machen. Ich glaube, das ist auch keinem Lebewesen vorher auf diesem Globus gelungen. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann es mir so vorstellen. Sogar die Ozeane dieser Welt saurer zu machen, immerhin in der Weise, dass die Korallenriffe weltweit schwinden, weil Korallen sind ja ganz mineralstoffhaltig, also die Struktur, die Skelettstruktur der Koralle enthält ganz viel Kalzium unter anderem, Mineralien. Und wenn die Weltmeere hinter der so und so vielten Kommastelle anfangen saurer zu werden, dann dienen natürlich diese Korallenriffe gewissermaßen als Puffer, um diese Säure zu puffern. Das heißt, die Korallenriffe verschwinden nach und nach. Das misst man bereits, das weiß man, das ist leider keine Spekulation. Das heißt, also wir können dort erkennen, dass wir mit der Freisetzung von enormen Mengen von Säuren in die Atmosphäre hinein mit unseren Abgasen, dass wir auf diese Weise eben inzwischen sogar die Weltmeere, weil die Flüsse fließen ja in die Meere, eben auch die Weltmeere eben leicht saurer machen. Wie gesagt, das ist hinter der so und so vielten Kommastelle und trotzdem hat es eben auf die Natur bereits eine Auswirkung. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir als moderne Menschen so viele Säuren freisetzen in der Umwelt? Das geschieht einfach, muss man sich so vorstellen, vor Jahrmillionen war die Erde wüst und leer. Das war ein einziges Säurebad auf der Erde, schwefelig und ekelig und fürchterlich. Und zu der damaligen Zeit gab es ein solches Leben, wie es heute stattfindet, überhaupt gar nicht. Dann gab es das erste grüne Wachstum, also Algen, Plankton, Algen und dann Farne und so. Und diese grünen Pflanzenteile haben es geschafft, nach und nach mit Hilfe ihres Stoffwechsels die sauren Teile aus der Atmosphäre herauszulösen und in ihren Organismus einzubinden. Später haben diese sehr wichtige Aufgabe die Bäume übernommen. Es sind Urwälder auf der Erde entstanden. Diese gigantischen Urwälder auf dem ganzen Globus haben die extrem saure Atmosphäre basischer gemacht, in den heute uns bekannten Bereich transportiert und sind mit Umwälzung auf der Erde dann eben immer wieder auch die ganzen Wälder, diese Urwälder, in den Bauch der Erde hineingedrückt worden, weil es irgendwo Erdrutsche, Erdbeben, Vulkanausbrüche und ähnliche Dinge gab und ja immer wieder gibt. Und genau diese, das wissen wir ja alle, ne? Genau diese Urwälder von damals sind ja die heutigen fossilen Brennstoffe, die wir verwenden. Also Kohle, Öl und Gas. Und die haben wir entdeckt und innerhalb eines Zeitraums von 100 bis 150 Jahren beuten wir sie in gigantischen Mengen aus, holen also diese sauren Valenzen, die in den Bauch der Erde hineingedrückt worden sind, wieder heraus, verbrennen sie und setzen damit eben genau die Säuren frei, die die Erde über Millionen von Jahren dort eingebunkert hat. Und das ist der Grund, warum wir eben heute unsere Atmosphäre saurer machen, weil wir im Grunde genommen einen evolutionären Prozess von Millionen von Jahren, einen kleinen Aspekt der Evolution, sozusagen innerhalb von 100 bis 150 Jahren einfach rückwärts drehen. Und das ist ja auch der Grund, warum man sich in Kopenhagen, das ist mit ein Grund, warum man sich in Kopenhagen im Dezember wieder treffen wird. Heute schon wieder Thema in der Zeitung nebenbei gesagt. Das kommt jetzt immer häufiger als Thema bereits in den Medien vor. Die ganze Vorbereitungsphase und welche Länder welche Rolle spielen und welche mitspielen und welche nicht mitspielen und welche das konterkarieren und ähnliche Dinge. Und hier haben wir es also letztendlich nicht nur mit Kohlendioxid zu tun, sondern eben auch mit dem Säure-Basen-Haushalt. Denkt nochmal dran, ich hatte ja heute schon gesagt, Sauerstoff, den wir einatmen, müsste eigentlich Basenstoff heißen, ja, Basenstoff. Und Kohlendioxid, was wir ausatmen, müsste eigentlich Sauerstoff heißen. Das heißt, mit unserer eigenen Atmung tragen wir natürlich auch schon zum Säure-Basen-Haushalt bei. Da dachte ich, wir schalten Säuren aus. Es wäre also freundlich von euch, wenn ihr das Atmen einstellen würdet, weil damit natürlich auch die Ausscheidung von Säuren gestoppt wird, zumindest für einen kleinen Bestandteil. Wir werden auch gleich nochmal kräftig lüften, damit wieder ein bisschen Sauerstoff, also Basenstoff, hier hineinkommt und wir die Verbrennung auf diese Weise fortsetzen können. Und die Entsäuerung natürlich auch. Ja, jetzt zurück, aber auf unseren Stoffwechsel bezogen, ist es so, dass wir unser Körperinneres in einem ganz schmalen Bereich, entschuldigt bitte, ich muss einen Schritt zurückgehen, weil ich möchte gerne noch etwas zu diesem Begriff hier erklären. Hier bei dem Begriff basisch steckt ja das Wort Basis drin. Die Basis ist das, auf dem wir uns bewegen. Das ist die Grundlage des Lebens überhaupt. Das ist nicht nur dieser Holzfußboden, sondern das ist die Basis des Lebens schlechthin. Das Leben schlechthin kann nur auf einem basischen Fundament stattfinden. Das Fundament eines Hauses ist die Basis, auf dem das Haus steht. Es ruht da drauf und wehe das Fundament kippt, dann kippt das ganze Haus. Das Fundament oder die Basis befindet sich in der Regel im Erdreich, ist darin verankert. Und wir kennen das Wort alkalisch oder alkali. Das kommt aus dem Arabischen und heißt Erde. Basisch gleich alkalisch ist also das Gleiche, nur je nach Sprachgebrauch, lateinisch, arabisch oder wie auch immer, eben unterschiedlich ausgedrückt, meint aber immer wieder die Erde, die eben mineralstoffreich ist und uns mit Basen oder Mineralien oder mit Alkali eben entsprechend versorgt. Wir kennen es von der Waschmaschine her. Noch einen weiteren Begriff, das ist die Lauge. Wir kennen die Waschmittellauge, die wir natürlich auch zum Händewaschen zum Beispiel verwenden, weil eben eine starke Lauge in der Lage ist, dazu eben auch Verunreinigungen aus der Wäsche, also aus dem Gewebe herauszuholen, so wie eine starke Säure in der Lage ist, eben Gewebe von seiner Struktur her anzugreifen, kann eine starke Lauge das auch tun, wenn auch auf andere Art und Weise. Eine starke Säure würde die Wäsche komplett zerstören. Die Lauge bemüht sich nur, den Dreck aus der Wäsche herauszuholen. Und so haben wir also auch hier dieses Element von Säure-Basen-Haushalt oder besser gesagt von dem, ich wollte sagen, die drei Begriffe, basisch, alkalisch und auch die Lauge, die sich hier dahinter verbergen. Nur aus Gründen der Praktikabilität ziehen wir uns in dieser Kur aber wieder auf einen Begriff zurück, nämlich auf den Begriff, der dort steht, also auf die Basis, denn wir sprechen ja auch vom Säure-Basen-Haushalt. Säure-Basen-Haushalt bringt zum Ausdruck hier, also darauf kommt es an. Jetzt komme ich zurück zu meinen zwei kleinen Strichelchen und damit man sie etwas besser sieht, mache ich die mal so. Und damit ihr sie auch alle besser erkennen könnt, werde ich jetzt einfach mal hier ein bisschen Licht machen. Dann nehmen wir den Kneipp mal weg. Und dann leuchtet es, ich denke, das kann man doch viel, viel leichter dann sehen. Ne? Wir haben also hier einen ganz schmalen Bereich und in diesem schmalen, den habe ich sogar hier viel zu groß dargestellt, das mache ich absichtlich, um es besser sichtbar zu machen. In diesem Bereich befindet sich der pH-Wert des Blutes. Das ist auch wieder in der zweiten Kommastelle 7,35 bis 7,45, also sozusagen ein ganz, ganz schmaler Bereich. In diesem schmalen Bereich muss das Blut von jedem Einzelnen von uns leicht basisch sein. Wenn es das nicht ist, wenn es entweder nach links oder nach rechts abweicht, landen wir auf der Intensivstation. Und wenn wir nicht auf der Intensivstation landen oder wenn wir auch das nicht schaffen, dann landen wir im Grab. Das heißt also, unser Körper ist verpflichtet dazu, das Blut in einem ganz, ganz schmalen und engen Band eben basisch zu halten. Ansonsten können die Blutzellen nicht fließen. Ansonsten haben meine Blutzellen nicht die Elastizität, sich durch haarfeine Kapillarien durchzubewegen. Ich bin eine solche Blutzelle, ihr seid mal die Kapillare. Und ich als, bleibt so, nicht weggehen, keinen Platz machen. Und ich als Blutzelle schlängel mich sozusagen so durch diese schmalen Kapillaren hindurch. Das könnte ich jetzt hier fortsetzen, das Ganze. Wäre dagegen das Blut zu sauer, würde ich mit anderen Blutzellen verklumpen. Ich würde selbst starr werden. Ich würde hier stecken bleiben. Und ich könnte nicht mehr durch die, entschuldigt bitte, und ich könnte nicht mehr durch die Kapillare hindurch. Das heißt, damit haben wir dann eben allein schon das Thema der Gefäßverschlüsse, der Mangeldurchblutung. Der hohe Blutdruck entsteht unter anderem daraus. Wir sehen eben, wie schon bei ganz, ganz kleinen Geldrollenbildungen bei den Blutzellen und ähnliche Dinge, wir sehen, wie also schon ganz kleine Veränderungen des pH-Wertes vom Blut eben schon Katastrophen hervorrufen können, die natürlich nicht passieren dürfen. Nun haben wir zum Glück aber sogenannte Pufferreserven, Pufferkapazitäten nennt man das. Das heißt, wir haben in unserem Stoffwechsel, vor allen Dingen im Gewebe, die Möglichkeit, das auszugleichen. Eben weil das nicht passieren darf, haben wir die Atmung, den Urin, den Schweiß, um eben Säureüberschuss loszuwerden. Wenn wir ihn nicht schnell genug loswerden, dann können wir ihn auch einlagern. Dann können wir ihn ins Bindegewebe einlagern. Das ist der Grund, warum ihr hier seid, denn wir wollen es jetzt aus dem Bindegewebe wieder rausholen. Deswegen sind wir schließlich keine Endlagerstätte. Wer sich selber zur Endlagerstätte für Säuren und für Umweltgifte erklärt hat, kann ich nur sagen, ist schön blöd, denn letztendlich wird man natürlich darunter auch leiden. Zumindest bezahlt werden wir dafür nicht, sondern wir bezahlen dafür. Das heißt, wir bemühen uns dann eben hier auch darum, gemeinsam eben dann eben diese Zwischenlager, wie wir sie nennen, wir nennen es nicht Endlager, wir nennen es Zwischenlager, dann eben auch wieder zu befreien. Schließlich auch unter anderem, damit das Blut eben einfach besser und freier fließen kann. Gerade gestern kriegte ich eine E-Mail, wo ich wissenschaftlich nochmal erklären sollte, wieso denn das Blut besser fließt, wenn es basischer ist und so weiter. Da habe ich das noch ein bisschen mehr ausgeführt, die ganze Geschichte, als jetzt hier. Aber im Prinzip habe ich dann, auch wenn ohne so ein Experiment, ich sollte das fachlich ausdrücken, naja, wie gesagt, wenn der gute Mensch, habe ich mir gedacht, das mit einfachen Worten nicht verstehen kann, dann muss man es halt kompliziert ausdrücken. Wenn man dann glücklicher ist, bitteschön, kann man natürlich auch machen. Aber ich glaube, ich habe euch gerade eben gezeigt, dass man es auch einfach ausdrücken kann. Und da kann man das auch verstehen und auch nachvollziehen, um was es dabei geht. Das heißt, unser Körper kann es sich in diesem Bereich nicht erlauben, abzuweichen zu stark. Aber in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bindegewebe, kann er sich Abweichungen erlauben für eine gewisse Zeit. Wenn aber die Abweichungen hier über zu lange Zeit stattfinden, dann führt es eben zu Krankheiten, die etliche Namen haben, wie meinetwegen Fibromyalgie, Rheuma, Krebs und alles mögliche andere, noch viele, viele andere, unendlich viele andere, die dann eben die Folge davon sein können, wenn das Bindegewebe zu sauer ist. Dass der pH-Wert vom Urin in einem größeren Bereich schwankt, das male ich jetzt einfach auch mal nur so ganz grob so hier, das seht ihr ja bereits schon an dem pH-Papier und daran erkennt ihr nochmal sozusagen dieses ausgleichende Element, was wir auch über den Urin haben. Hier wird natürlich die Bemerkung auch, die wir heute hatten, von dir auch nochmal deutlich, wo du sagtest oder andeutetest, dass man, ich glaube, das warst du, dass man natürlich, wenn man einen sauren Urin hat, ja eigentlich glücklich sein kann darüber, weil ja jetzt in diesem Moment ein Säuren den Organismus verlassen, während wir eher die Neigung dazu haben zu sagen, oh, mein pH-Papier ist schön blau und ich bin ganz basisch und wie wunderbar, das ist der Beweis, die Bartlings haben nämlich doch nicht recht, ja, und so weiter, ich weiß es besser, hier ist sogar der Beweis dafür, ja, also, aber dann ist es leider dummerweise, ich habe es ja schon angedeutet heute Vormittag bei einigen, dann ist es eben dummerweise so, dass eben dieses basenüberschüssige Essen, was wir zu uns nehmen, einfach auf kürzesten Wege wieder zur Toilette rausgerutscht ist und nach dem Motto, der Organismus kriegt hier ein basenüberschüssiges Essen angeboten und sagt sich, huch, was ist denn das? Das haben wir aber schon lange nicht mehr gehabt. Kennen wir nicht? Raus damit. Weg damit. Und das ist natürlich ein Prozess, der erstmal seine Weile braucht. Gerade Menschen, die das zum ersten Mal erleben, also Stoffwechsel, die das zum ersten Mal erleben, müssen sich sozusagen erstmal damit arrangieren, müssen erstmal sich sozusagen innerlich am Kopf kratzen, nach dem Motto, huch, vielleicht hat sich ja jemand doch was dabei gedacht. Und dann werden wir im Laufe der Kur, im Laufe der 14 Tage beobachten können, wie wir ja mit vielen von euch schon beobachtet haben, wie dann der pH-Wert vom Urin immer saurer werden kann im Laufe der Zeit, weil der Organismus jetzt nach und nach eben doch die Säuren freigibt sozusagen. Dagegen die Wiederholer oder die Menschen, die zu Hause schon viel gemacht haben oder vielleicht schon vorher gefastet haben oder ähnliches, da sagt der Stoffwechsel natürlich, juhu und wunderbar, das ist meine Chance. Und wie lange ist die oder der hier? Keine Ahnung, ich kann ja nicht lesen. Könnt ihr ja morgen oder übermorgen schon wieder abreisen. Ich lege gleich los, ne? Raus mit dem Zeugs. Was soll ich damit? Die Toiletten werden schon aushalten. Und selbst wenn ein Loch in der Toilettenschüssel entsteht, ist mir auch egal. Nach dem Motto, weg damit, raus mit den Säuren. Sodass es tatsächlich manchmal sogar dazu führen kann, dass bei einer solchen extrem basenreichen Kost auch die Harnwege ein bisschen brennen oder unangenehm sich anfühlen. Wenn das der Fall sein sollte, bitte sagt uns Bescheid, bitte sagt uns Bescheid. Es kann sogar auch passieren, dass auch im Analbereich der Stuhl auch saurer wird oder schärfer wird, obwohl ja die Nahrung genau das Gegenteil ist. Sie ist mild, sie ist nicht gewürzt, da ist kein Knoblauch drin, da ist kein Pfeffer, kein Curry drin oder so, keine Paprika. Das heißt, trotzdem oder gerade deswegen kann es passieren, dass eben enorm scharfe, brennende, unangenehme Dinge aus dem Darm entfernt werden und eben dann auch anfangen, hinten den Anus zu reizen. Auch in diesem Falle, bitte, bitte sagt uns Bescheid, damit wir euch helfen können, damit wir unterstützen können. Beziehungsweise für den Fall, dass es eben vielleicht zu häufigeren Entleerungen kommen sollte, zum Beispiel auch aufgrund des Karlsbader Heilwassers oder warum auch immer, seid etwas zurückhaltend mit dem Toilettenpapier, ist zum Glück recht weiches Papier. Einfach, dass man nicht mechanisch unnötig sich verletzt, sondern dann verwendet einfach öfters auch Wasser zur Reinigung, so wie man es ja in vielen Ländern der Erde heute noch tut. Das geht auch, ist wunderbar und noch viel hygienischer sogar, vielleicht ungewohnt für manch einen. Aber auf diese Weise hat man einfach die Möglichkeit, diese doch sehr empfindlichen Schleimhäute im Analbereich auch zu schonen und dass es dann eben nicht anfängt, dort zu jucken oder zu brennen. Aber wie gesagt, im anderen Fall, bitte, bitte gebt uns Bescheid, damit wir euch unterstützen und helfen können. Und damit ihr sozusagen nicht in der Säureflut erstickt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn das möchten wir natürlich auf gar keinen Fall. Ja, so viel sozusagen als kurzer Überriss hier eben zu dem Thema Säure-Basenhaushalt und was eben im Urin und im Blut passiert. Jetzt könnte man noch einige andere Aspekte hinzufügen. Ich möchte es fast gar nicht mehr machen, aber eine Kleinigkeit sage ich doch noch kurz. Und zwar ist es so, dass man immer wieder auch in der Gebärmutter, also in das Fruchtwasser, den pH-Wert vom Fruchtwasser gemessen hat und der hält sich irgendwo hier auf. Da gibt es natürlich auch Zahlenwerte dafür. Fruchtwasser. Und bitte versteht alle diese Markierungen, die ich hier mache, nicht als maßstabgetreue, sondern das sind einfach nur ungefähre Ortsbezeichnungen. Ja. Und das Fruchtwasser ist ebenfalls ganz klar basisch. Noch basischer als das Blut. Das ist natürlich interessant, weil das Fruchtwasser eben das die Substanz ist, in der wir ja alle 9 Monate lang herumgeschwommen sind. Könnt ihr euch noch erinnern? Damals war es. Niemand hier im Raum, der behauptet, er hätte nicht da drin rumgeschwommen. Noch ist es nicht so weit. Wir machen noch ein paar Jährchen Azidosekuren, dann werden die ersten Leute sich melden und werden sagen, ich war nie im Fruchtwasser. Bei mir war das vollkommen anders. Bei mir war es ein Reagenzglas oder sowas. Aber noch ist es nicht so weit. Noch kommen wir alle aus dem Fruchtwasser heraus. Das Fruchtwasser unserer Mütter war basisch. Und das, was sich mittlerweile feststellen lässt, ist, dass sogar das Fruchtwasser vom pH-Wert sich langsam in Richtung saurer verschiebt. Das heißt, immer noch basisch bei allen Frauen, ja. Aber etwas verschiebt nach links auf dieser Skala und das bedeutet, dass Kinder, die heute geboren werden, tatsächlich schon aus einem anderen pH-Milieu heraus geboren werden, als wir alle geboren worden sind. Also auch in solchen tiefen, tiefen Strukturen verändert sich sozusagen unser Eingriff in diesen großen pH-Wert. Das ist ja auch mit ein Grund, warum es immer wieder Frauen gibt, die sagen, ich möchte gerne schwanger werden, und deswegen mache ich vorher eine Azidosekur. damit ich eben für mein Baby ein gutes Milieu schaffe, in dem es dann eben auch eine entsprechende gute und wohlige Heimat haben kann und gut gedeihen kann. Oder es gibt auch Frauen, die sagen, ich werde nicht schwanger, ich kann nicht schwanger werden, warum, weiß ich nicht, konnte nicht herausgefunden werden. Und aus diesem Grunde mache ich jetzt eine Azidosekur und dann werden sie schwanger. Das Beste ist, den Mann dann mitzubringen, weil nicht selten sind die Männer dann schuld, auch aufgrund ihrer Übersäuerung. Und wenn dann beide gemeinsam kommen, dann weiß man zwar hinterher nicht, woran es gelegen, also an wem es gelegen hat, spielt ja auch gar keine Rolle. Hauptsache das Kind kann dann endlich, das Wunschkind kann dann endlich zur Welt kommen. Und auf diese Weise sind tatsächlich schon etliche Azidose-Babys, wie wir sie nennen, zur Welt gekommen, sind teilweise inzwischen große Kinder geworden. Aber das ist also tatsächlich im Bereich des Möglichen, wenn ihr mal einfach dran denkt, dass ihr die Unfruchtbarkeit zu einem immer größeren Problem wird mittlerweile. Ne? Wie viel Geld sind Paare bereit dafür auszugeben, um irgendwie fruchtbar zu sein? Das heißt also, das ist auch, hat sozusagen auch etwas mit unserer großen Innenweltverschmutzung im weitesten Sinne zu tun. Und da haben wir also den Beweis dafür, dass sich dort eine Menge machen lässt, schon viele Male erbracht. Ich mache jetzt einen großen Schlenker, ich verlasse diesen Bereich und jetzt mache ich einen Schlenker auf das, was wir, ich bin so frech und so frei und werde ohne Pause einfach weitermachen, aber rechtzeitig beginnen, bevor eure Blase platzt, dass ich dann einfach Schluss mache, weil es lohnt sich in dieser kurzen Zeit eigentlich gar nicht so richtig eine Pause. Es ist didaktisch natürlich vollkommen daneben, das alles in einem Zug zu machen, ja, weil man sich das ja alles gar nicht merken kann, aber ich bemühe mich dennoch, mit euch so zu sprechen, dass vielleicht das eine oder andere ankommt. Und ich habe vorhin bereits gesehen, dass man sich gerne auch bei uns immer während der gesamten Kur in allen Vorträgen auch hinlegen darf. Es ist nicht notwendig, sitzen zu bleiben, sondern man kann auch im Vortrag sich auf den Boden legen, über einfach eine Matte nehmen, ein Kissen, man kann auch einschlafen, man darf sogar leise schnarchen, laut schnarchen könnte störend werden. Das heißt also, auch hier gilt das Gleiche wie überall sonst. Bitte kümmert und sorgt euch an erster Stelle um euch. Denn diese Vorträge machen unterm Strich nicht gesund. Ich muss davor warnen, vor diesen Vorträgen sogar. Ich muss klipp und klar sagen, die Vorträge machen nicht gesund. Das sind nur Wörter. Was gesund macht, ist nur die Handlung. Die Vorträge haben nur den einen einzigen Zweck und den Sinn. Nämlich, dass der Kopf mitkommt mit dem, was der Körper macht. Wir können die Vorträge auch weglassen. Dann wird man hinterher nach Hause gehen, hat mir zwar irgendwie geholfen, ich weiß aber nicht warum und deswegen lasse ich es auch wieder. Denn verstanden habe ich es nicht. Wir haben also diese Vorträge als Element nur deswegen, damit eine Art Verständnis dabei entstehen kann und der Kopf einverstanden ist mit dem, was dort geschieht. Oder auch nicht einverstanden, aber dass man sich sozusagen ein Bild machen kann über das, was dort geschieht und selber dann auch entscheiden kann, finde ich gut oder finde ich nicht gut oder sowas. Ja? Oder finde ich dufte, wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit. Genau. Also, jetzt schauen wir doch mal als kleinen Schlenker, schauen wir doch mal auf den Tisch, was alles so dort steht. Für die alten Hasen ja alles alte Kamellen und wir bitten natürlich auch die alten Hasen darum, die jungen Hüpfer, die neu dazugekommen sind, auch entsprechend immer wieder zu instruieren, was das ist. Also ich mache mit euch jetzt mal eben einen kleinen Japanisch-Schnellkurs. Japanisch. Also wir hatten es ja vorhin schon mit Lateinisch und Arabisch, jetzt kommt also Japanisch dran. Ich beginne mit Gomasio. Auf dem Tisch steht Gomasio, das ist in diesen Gläsern, die aussehen wie Honiggläser, wo oben gelb Rapunzel draufsteht. Gomasio, das ist Sesamsalz. Also Gomasio, das Wort ist japanisch und heißt übersetzt dann eben Sesamsalz. Und Sesamsalz, das ist beides geröstet, das Salz ist geröstet, das Meersalz und das Sesam ist auch leicht geröstet, beides geröstet worden, ein bestimmtes Mischungsverhältnis. Und ihr kriegt auch noch Unterlagen darüber, da steht es auch nochmal drin dann. Und dieses Sesamsalz, nein, das steht in dem Kochbuch von Rolf drin, stimmt gar nicht, was ich sage, im Kochbuch von Rolf steht das drin. Und dieses Sesamsalz leicht geröstet und dann eben geschrotet, sodass es sich eben innig miteinander verbinden kann. Das ist also sowas von unglaublich raffiniert, muss man sagen, dass man sich was Schlaueres gar nicht ausdenken kann. Denn allen voran ist Sesam extrem kalziumreich. Und alle, die jetzt schon anfangen, sich Gedanken zu machen über den Kalziumstoffwechsel, wir sprachen ja schon darüber, und der Knochen und Ähnlichem, die kann ich beruhigen, kann sagen, Sesam ist ungefähr 5 bis 7 Mal kalziumreicher als Milchprodukte, sodass wir alleine schon über das Gomasio eben eine enorme Menge an Kalzium und natürlich zahlreichen anderen Mineralien in unseren Stoffwechsel hineintransportieren, die allerdings in der reinen Sesamform niemals so gut aufgeschlüsselt werden würden, wie in der Verbindung mit Salz. Weil das Salz und das Sesamöl verbinden sich, Sesam enthält ja ein Öl, Sesamöl, das Salz und das Öl verbinden sich bei dem Schroten miteinander und bilden eine ganz innige Form, die auch und das die Mineralien dann sozusagen besonders gut aufschließbar macht in unserem Darm. Das heißt, wir können also davon sehr viel aufnehmen. Das, was ich jetzt sage, ist natürlich fatal und gefährlich, denn das führt natürlich dann dazu, dass jetzt alle esslöffelweise oder küchenlöffelweise das Gomasio auf den Teller schaufeln. Es passiert sogar ab und zu, und auch ich bemerke das ab und zu, dass das Bedürfnis entsteht, einfach auch mal einen Teelöffel voll Gomasio pur in den Mund zu nehmen, also nicht auf den Teller. Und wer das mag, kann es ja einfach mal probieren, oder kann auch ein halber oder ein viertel Teelöffel sein, und einfach mal den Geschmack ergründen, wie sich das so im Mund anfühlt, wie das so ist. Auf die Weise hat man es nicht immer vermischt mit Salat oder anderen Dingen, sondern kann es eben auch alleine erleben. Es ist tatsächlich in der Makrobiotik ein echtes Heilmittel ersten Ranges. Das Gomasio wird zu Heilzwecken eingesetzt, obwohl wir es ja hier fast eher so als Würzmittel auf dem Tisch stehen haben. Nun muss ich aber dazu, nachdem ich so hoch gelobt habe, unbedingt was Umgekehrtes sagen, natürlich um die Küche zu schonen, weil sonst kommen die gar nicht mehr hinterher mit dem Gomasio auf den Tisch stellen. Ich muss auch dazu sagen, es ist natürlich immer zu Beginn der Kur das Bedürfnis vorhanden, die Speisen so stark zu würzen, wie man es von zu Hause her kennt. Und sehr viele Menschen würzen eben zu Hause sehr viel intensiver, als es hier angeboten wird, um nicht zu sagen, hier ist das Essen ja relativ schwach gewürzt. Es ist etwas Salz drin, Luisenhaller Salz nebenbei gesagt, dasselbe Salz, das gleiche Salz, was ihr auch für die Bäder und für die Wickel verwendet. Aber ansonsten ist es eben schwach gewürzt. Das heißt, dass die Geschmacksnerven im Mund weniger wahrnehmen, weniger Reize bekommen, mit der Folge, dass viele Menschen immer wieder am Anfang sagen, schmeckt langweilig, schmeckt fade, schmeckt nach gar nichts, schmeckt und sonst irgendwas. Wir hatten in einer Kur, das war so goldig, eine Frau, eine Teilnehmerin dabei gehabt, die hat nach jedem Mahlzeit hat sie gesagt, könnt ihr nicht in der Küche Bescheid sagen, dass man das Essen bitteschön würzen möge, es schmeckt doch nach rein gar nichts, während wir dachten, oh, schmeckt das herrlich, diese Möhren, diese Kartoffeln, wir schwelgen den Genüssen und sie schmeckt nicht, wir sagten immer, ja, wir sagen Bescheid. Und haben aber nicht Bescheid gesagt. Und nach einer Woche fing sie an zu sagen, oh, Wahnsinn, wie das Essen schmeckt. Und sie jubilierte noch viel mehr als wir. Und alle kriegten das mit. Also es war toll. Alle konnten miterleben, wie sie vorher eben das Essen so fade fand und hinterher so toll und so würzig fand. Was war passiert? Durch den Mangel an Würzstoffen hat sich natürlich die Zunge nach und nach gereinigt, auch durch das viele Wasser und so. Ne, hat sich die Zunge gereinigt, die Geschmacksknospen sind wieder aufgelebt, konnten wieder überhaupt Signale in Empfang nehmen und auch weitermelden ans Gehirn. Und nach einer Weile war eben die Möglichkeit dazu da, zu sagen, ja Wahnsinn, die Kartoffel schmeckt nach Kartoffel und die Möhre nach Möhre und der Chicorée schmeckt nach Chicorée und so weiter und so weiter. Also man kann sozusagen die einzelnen Bestandteile auseinanderhalten. Und das ist natürlich ein Erlebnis, was man nur dann haben kann, wenn nicht alles überwürzt ist. Aus Rücksicht gegenüber Rolf gebe ich daher die Bitte weiter, und auch aus Hochachtung gegenüber Rolf, gebe ich daher die Bitte weiter, dass ihr das Essen bitte am Anfang, also wenn ihr beginnt mit dem Teller, er steht vor euch, nicht immer mechanisch ständig gleich überwürzt. Also nach Möglichkeit nicht gleich überall das raufkippen in Massen, was absichtlich weggelassen worden ist, sondern dann ganz gezielt und immer da, wo man es sich einfach wünscht, nach und nach einfach die verschiedenen Komponenten auszuprobieren und meinetwegen den Teller am Schluss auch zukippen, aber immer am Anfang sich die Möglichkeit geben, einfach mal die Dinge so zu schmecken, wie sie sind. Euch wird zunehmend in der Kur auffallen, dass die Dinge, heute Mittag hatten wir es schon ganz stark, dass die verschiedenen Dinge ja einzeln gelagert sind. Das Gemüse ist nicht durch Ratatouille-mäßig, also durcheinander gerührt, es liegt einzeln und man kann sozusagen auch ganz gezielt wählen, das will ich nicht, davon will ich noch mehr und kann auf diese Weise eben auch die einzelnen geschmacklichen Erfahrungen machen, die ja letztendlich dazu führen, dass wir irgendwann in der Lage sind, wieder zu erkennen, was braucht hier mein Erdreich eigentlich, was braucht meine Mitte eigentlich. Das ist das, worauf ich jetzt gerade Lust habe sozusagen. Das ist das, was ich jetzt gerne essen möchte. Und deswegen nehme ich das jetzt auch zu mir. Letztendlich, wenn ich das so instinktiv erfahre, wird das schon richtig sein. Das geht aber natürlich nur dann, wenn eben das Geschmacksempfinden nicht, entschuldigt das Wort, nicht vollkommen zugedröhnt ist. Und so kommt es von Zeit zu Zeit vor, dass ich dann auch mal einen ganzen Teelöffel Gomasio oder vielleicht einen ganzen Teelöffel oder Esslöffel, auch Öl oder andere Dinge, dann einfach mal pur in den Mund nehme. Zum einen auch, weil ich die Erfahrung gerne machen möchte oder weil ich auch so ein Gefühl habe wie, Das ist jetzt eigentlich, das ist gerade so das, was ich gerade im Moment gebrauchen kann. Gumasio wäre also das Sesamsalz. Dann haben wir das Tamari. Tamari. Tamari ist die Sojasauce. Tamari, das ist in diesen schwarzen Fläschchen drin. Und auf den Fläschchen steht drauf Kikkoman. Haben wir heute alle schon gesehen, mit dem roten Schraubdeckel oben drauf. Und in diesem Fläschchen ist eins ganz bestimmt nicht drin, nämlich Kikkoman-Sojasauce. Wir kaufen diese Fläschchen, weil sie einfach schlichtweg genial sind, als Ausgießerfläschchen. Ihr seht, sie machen keine Flecken offen. Wir haben lange gesucht und haben zig Tischtücher kaputt gemacht und so. Und jetzt nehmen wir deswegen diese Fläschchen, kaufen sie, schütten den Inhalt weg, weil wir leider nicht wissen, was man sonst damit tun könnte, und machen dort Tamari rein. Das Tamari ist von der Firma Lima. Die Firma Lima, das kann ich ja mal vielleicht hier noch an den Rand schreiben, ist so ziemlich die beste Firma, die wir kennen. Es gibt auch andere, die Firma Ruschin macht auch sehr, sehr gute Sachen. Firma Lima, das ist sozusagen eine Firma, die ist hervorgegangen aus der Kushi, Michio Kushi, makrobiotischen Küche. Und die Frau von Kushi, die hieß Lima, und deswegen hat er ihr zuliebe eben seine Firma, die er dann für die Lebensmittel gemacht hat, hat er nach ihrem Frauennamen, nach ihrem Mädchennamen genannt, also Lima. Vorname Lima, japanischer Vorname. Und deswegen heißt eben diese Firma, die in Belgien ansässig ist, Lima. Und dieses Tamari, was wir haben, ist eben von der Firma Lima. Das Gumasio, was wir haben, ist von der Firma Rapunzel. Und dieses Tamari, das ist eben, heißt nicht Sojasauce und heißt auch nicht Shoyu oder sonst irgendwas, sondern Tamari, um auf diese Weise im Japanischen, uns ist das völlig fremd, im Japanischen hervorzuheben, dass es sich um eine ganz hochqualitative Sojasauce handelt. Das heißt, es ist wirklich einfach vergorenes Soja, ist eigentlich ein bisschen aus der Ebene, so wie wir vielleicht Sauerkraut kennen, was gesalzen ist. Sauerkraut ist uns geläufig, vergorenes Soja ist uns eigentlich nicht geläufig, kann man aber unter anderem auch Paste draus machen, Miso zum Beispiel, oder eben auch Tamari. Ebenfalls in der japanischen Küche ein Heilmittel, beides in Japan vollkommen überall, jeder kennt es, jeder benutzt es. Und wir verwenden das eben hier sowohl als Heilmittel in der Kur, als auch als Würzmittel selbstverständlich. Und fürs Tamari gilt natürlich im übertragenen Sinne genau das Gleiche, wie das, was ich bereits fürs Gumasio sagte oder fürs Sesamsalz. Also nicht gleich pur überall rüberkippen, sondern probiert einfach, aber macht, wie ihr wollt. So, dann haben wir also als nächstes, die nächsten Aspekte, die wir noch haben, sind die Öle. Wir haben ja auf dem Tisch auch viel Öl stehen. Und das sind zwei Öle, die in dieser Kur sehr, sehr schwer zu unterscheiden sind. Ich finde, dass man sie farblich fast nicht unterscheiden kann. Wir haben zum einen das Olivenöl und zum anderen haben wir das Leinöl. Ich komme zunächst mal auf das Olivenöl zu sprechen. Das Olivenöl ist etwas dunkler, ist etwas grünlicher, leicht grünlicher. Dann habe ich gesagt, also über die Farbe, ich war heute so unsicher, dass ich sogar geschmacklich erst auseinanderhalten musste. Aber es ist also, ich finde sie so nah an der Farbe. In anderen Kuren ist es anders. Wir haben manchmal Kuren, da kann man sie glasklar auseinanderhalten. In dieser Kur ist es schwierig, das heißt, da müsste man gegebenenfalls einfach schmecken oder probieren, ja. Aber Olivenöl schmeckt eben typisch Olivenöl und Leinöl hat einen ganz typischen, vollkommen anderen Geschmack. Viel, auch einen anderen Geruch, genau, richtig. Dieses Olivenöl, was wir hier haben, kommt aus Süditalien. Das bringt eine Freundin von uns aus Süditalien mit, direkt von einer biologischen Ölpresse und bringt es nach Berlin und wir bringen es von Berlin dann nach Rügen mit, so in Kanistern, und das verbrauchen wir hier. Und das ist eben extrem reich an sogenannten Antioxidantien, das ist extrem reich an Vitamin E, enthält sehr viele Schwebstoffe, ist also ein trübes Öl, es ist nicht gefiltert und es ist eben sowohl von der Herstellung, von der Aufbereitung und von der Pressung her eben ein extrem gutes und sehr gesundes Öl. Wir unterstützen letztendlich mit dem Konsum dieses Öles auch in Süditalien eine ganze, das ist nicht eine einzelne Kooperative, sondern etliche, wie nennt man sie dort, die Bauern jedenfalls, die Oliven anpflanzen, haben italienischen Namen, fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls, wir unterstützen sie damit, weil sie durch die Abnahme natürlich fördern, dass sie diese spezielle Form der biologischen Ölgewinnung auch machen können. Ich habe eine kleine Filmsequenz dabei, die gucken wir aber nicht heute an, die kommt zwar von einer anderen Kooperative, aber die zeigt, auf welche schöne und herrliche Weise man Olivenöl gut mit großen Steinen, einem Mühlstein herstellen kann. Das ist eine Sequenz von vielleicht ungefähr 5 Minuten. Und da dürft ihr euch vorstellen, wir haben diese Ölpresse gesehen in Süditalien. Das findet dort ganz genauso statt. Das heißt, es ist mit niedrigen Temperaturen gepresst, mit 24 Grad und nicht mit 50 oder 60 Grad, wie andere Öle gemacht werden. Also ein extrem hochwertiges und sehr aromatisches Öl. Also schmeckt auch sehr olivig sozusagen, könnte man dazu sagen. Ja? Das ist Olivenöl zum einen, was wir dabei haben. Ein gutes Olivenöl, wenn es frisch gepresst ist, das kratzt im Hals, das brennt richtig. Wer von euch mal die Möglichkeit hatte, ein frisches Olivenöl zu verkosten, der sagt sich dann erstmal, er schmeckt sehr gut. Ja, danke, danke, nein, noch mehr brauche ich nicht. Das haben wir natürlich am Anfang auch nicht gewusst. Während der Italiener, der hat sogar einen Fachbegriff dafür, den ich auch nicht mehr weiß. Und dieser Fachbegriff bezieht sich darauf, dass eben dieses Öl mit dem Kratzeffekt ganz besonders viele Antioxidantien enthält und deswegen besonders hochwertig ist. Im deutschen Markt, haben wir uns in einem Ölseminar sagen lassen, lässt sich ein solches Öl überhaupt nicht verkaufen. Man muss es ablagern, absichtlich, damit das weggeht, dieser Effekt, weil der Deutsche mit seinem Durchschnittsgeschmack so à la Livio oder Olivio oder wie sie heißen, weiß nicht genau, oder Linella oder so, mit seinem deutschen Durchschnittsölgeschmack, eben der Livio, genau, der sozusagen so etwas nicht gewöhnt ist, sondern wir sind so ein zartes, durchsichtiges Einheitsöl gewöhnt, da soll nichts kratzen und deswegen lassen sich solche Öle nicht verkaufen normalerweise hier. Wenn ihr euch den Spaß machen wollt und dieses Olivenöl einfach morgen mal auf den Teelöffel einfach mal macht oder auf die Gabel und mal einfach mal testet, werdet ihr merken, dass ein bisschen was von dem Kratzigen noch da ist. Aber es hält nur noch einige Sekunden lang an, das Kratzen. Und nicht wie beim ganz frischen Öl, wo es mehrere Minuten lang hält. Also falls ihr das bemerkt, das ist kein schlechtes Qualitätszeichen, sondern ein besonders hochragendes Qualitätszeichen. Man muss es vielleicht erstmal wissen, damit man es als solches erkennt, weil wir, wie gesagt, mit dem deutschen Ölgeschmack das nicht gewohnt sind. Leinöl, da denken die meisten Menschen natürlich an Fensterkitt, weil ja Fensterkitt eben aus Leinöl gemacht wird und kennen auch diesen ranzigen Geschmack, diesen ekelhaft bitteren, ranzigen Geschmack von Leinöl und sagen daher schon mal instinktiv, weg damit, das will ich nicht, damit bin ich früher schon gequält worden. Leinöl, was bitter schmeckt, ist ranzig und giftig und gehört nicht in den menschlichen Organismus, sondern das kann man dafür verwenden, um die Holzfenster zu pflegen oder meinetwegen Möbel zu pflegen oder so und sonst gar nichts. Leinöl muss kalt und dunkel aufbewahrt werden, also muss im Kühlschrank aufbewahrt werden. Leinöl ist hochreaktionsfreudig, nicht nur an der Luft, sondern auch im Stoffwechsel. Es ist das eins der ganz hoch ungesättigten Öle, die es gibt. Aber immer umso hoch ungesättigter ein Öl ist, desto reaktionsfreudiger, sowohl im Körper für die Zwecke unseres Organismus, unseres Stoffwechsels, als auch gleichzeitig natürlich reaktionsfreudig mit Sauerstoff aus der Luft. Und deswegen kaufen wir das Leinöl auch immer explizit nur in den kleinen Mengen, wie wir es auch wirklich schnell verarbeiten können, also nur den Kurbedarf, während wir das Olivenöl im Jahresbedarf meistens beziehen oder Halbjahresbedarf. Da kann man es leicht machen. Olivenöl kann man locker 2 Jahre lagern. Leinöl eben immer nur ein paar Wochen. Und es wird in der Ölpresse auch eben immer frisch gemahlen. Wir bekommen hier das Leinöl direkt zugeschickt von der Ölmühle Walz. Ihr bekommt alle noch Unterlagen, Prospekte. Die haben uns genügend mit beigelegt. Wer also Lust hat, sich später von der Ölmühle eben dieses Leinöl schicken zu lassen, kann das gerne machen, falls ihr Lust dazu bekommt. Das ist eins der ganz hochwertigen Leinöle, die wir gefunden haben. Und wir finden sie nicht zu teuer für die Qualität, die es dabei gibt. Und von daher kann man das also sehr schön dann auch zu Hause, wenn man denn möchte, so fortsetzen. Macht doch vielleicht selber euch auch mal den Spaß gleich, eben einfach mal Leinöl und Olivenöl zu verkosten direkt am Tisch. Genau. Dafür ist natürlich Leinöl überhaupt nicht geeignet. Das wäre eine Katastrophe, damit zu kochen. Das, was wir im Kühlschrank extra aufbewahren, heiß zu machen. Nicht nur das. Sogar wenn man jetzt das heiße Gemüse gerade erst frisch zerlegt hat und die Kartoffel dampft noch richtig, jetzt in diesem Moment das Leinöl drüber zu machen, wäre grundverkehrt, weil natürlich das mühsam kalt gepresste Leinöl jetzt plötzlich Temperaturen von 60, 70 Grad ausgesetzt wird, schlagartig. Deswegen immer erst etwas abdampfen lassen, immer ein bisschen die Hitze erstmal rauslassen und dann erst das Öl rüber übers Gemüse. Damit erhält man es natürlich viel höher, als wenn man den Fehler machen würde, zum Kochen schon gar nicht. Olivenöl kann man durchaus zum Kochen allemal verwenden, zum Braten eher weniger. Es geht aber, Olivenöl ist ja relativ hitzeunempfindlich, aber natürlich auch nicht unbegrenzt, weil irgendwann hat man natürlich aus dem guten, kaltgepressten Olivenöl auch ein minderwertiges Olivenöl gemacht, ohne dass der Geschmack sich dabei ändert. Ich sagte es vorhin bereits, dieses Olivenöl, was wir haben, Temperaturen 24 bis 26 Grad wird es ausgesetzt. Wie gesagt, wir sehen es im Film. Und es ist natürlich eigentlich eine Sünde, auch dieses Öl dann höheren Temperaturen auszusetzen. Ist jetzt aber kein Ölseminar, was ich hier mache, sondern soll ja nur eine Einführung sein auf den Tisch, den wir haben. Es ließe sich natürlich wahnsinnig viel noch dazu sagen, auch Spannendes. Ich möchte nur gerne Mut machen, greift zu bei den Ölen. Greift zu bei den Ölen, denn gutes Fett macht nicht fett. Wenn ihr nicht mitschreibt, schreibt euch diesen Satz vielleicht schnell mit, an die Hand oder hinter die Ohren oder sonst wohin. Nein, brauchst nicht machen, das merkst du dir einfach, das war doch nur ein Scherz eben. Nicht aufschreiben, schreibt es nicht auf. Gutes Fett macht nicht fett, sondern es macht schlank. Es ist so, dass viele Menschen ein Problem haben mit den Fetten, ohne jede Frage. Unser Körper, unser Stoffwechsel braucht Fett. Wenn ich von Fett rede, ist es die Sammelbezeichnung für Öle und Fette gemeinsam. Ja? Unser Körper braucht Fette oder auch Öle für seinen Stoffwechsel. Bei jeder Zellteilung braucht es gute Fette, weil die Zellmembran ist eine fettige Zellmembran. Die Hormone in unserem Körper sind fettig. Unser Nervensystem ist auf Fetten aufgebaut. Wir haben in unserem Kopf, im Gehirn, eine unglaubliche Menge an Fett, sodass manche Wissenschaftler sogar von einem Fettkopf sprechen. Und das ist wissenschaftlich sogar richtig. Wir sind zwar der Meinung, wir hätten nur Holzwolle im Kopf, das ist aber ein großer Irrtum. Wir haben in erster Linie Fett im Kopf, weil nämlich das Fett gebraucht wird als Isoliermaterial für die Nervenzellen, damit es dort keine Kurzschlüsse gibt. Diese Öle, diese Fette müssen natürlich auch immer wieder ausgetauscht werden. Und wenn wir uns jetzt in der Ernährung mit den Ölen und Fetten zurückhalten, dann verlangt unser Körper auf Umwegen woanders die Öle und Fette. Ich kriege immer noch die Folien von dir eines Tages. Du hast mir mal Folien vor 20 Jahren versprochen zu diesem Thema, zum Thema Margarine. Die kriege ich noch eines Tages von dir. Aber alle 5 Jahre erinnere ich dich einmal daran. Das fällt mir gerade wieder ein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich finde es ganz wunderbar. Auch unter anderem deswegen, weil ich so wieder da. Also, Scherz beiseite. Also, gutes Fett macht nicht fett, war ich stehen geblieben. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen mich vorsichtig zurückhaltend verhalte mit den Ölen, mit den hochwertigen Ölen, wird mein Körper es über andere Wege verlangen. Und das ist vor allen Dingen über die Süßigkeiten und über den Alkohol. Über die Süßigkeiten hole ich mir nämlich Fette in großen Mengen rein, aber leider Schrottfette, solche, die der Stoffwechsel nicht verbrauchen kann, die letztendlich nur was für die Hüften sind. Und von daher eben nichts für die Zellerneuerung taugen, auch nicht fürs Nervensystem. Das heißt, das Verlangen nach Fetten oder nach Ölen wird immer größer und größer. Und auf dem verrückten Umweg, der ja auch von einer ganzen Industrie enorm gefördert wird, natürlich immer wieder befriedigt, aber mit fatalen Konsequenzen. Schaut euch unsere Gesellschaft an, dann sehen wir es. Nutzt diese Gelegenheit, nutzt sie und führt euch gute Fette zu, so viel wie ihr nur mögt und könnt. Und ihr macht eurem Stoffwechsel damit einen großen Gefallen, ein großes Kompliment nach dem Motto, du bist mir so viel wert, dass ich nur die höchstwertigen Öle in dich hineinfließen lasse, damit du damit mit diesen guten Ölen, mit diesen hoch ungesättigten Ölen eben auch die entsprechende Zellerneuerung und Nervenregeneration und Ähnliches machen können. Das heißt, gerade auch alle, die Krankheiten haben im Bereich des Nervensystems, egal in welchem Bereich, bitte greift zu bei den Ölen. Ich sage euch hier eine kleine Posse, ein Witz, der gar kein Witz ist, aber ihr dürft trotzdem lachen hinterher. Es gibt in der Statistik eine bestimmte Zahl, wie viel Öl ein Deutscher, ein guter Deutscher pro Jahr im Schnitt konsumiert. Die Zahlen müsste ich jetzt selber erst wieder nachrechnen, habe sie gerade nicht parat, aber wir brauchen die Ziffer auch nicht. Das Witzige ist, dass in einer 14-tägigen Kur jeder Einzelne von euch, von uns, genau so viel konsumiert, wie der gute, brave Deutsche in einem ganzen Jahr. Jetzt dürft ihr lachen an dieser Stelle. Das heißt also, aufgrund dieser Empfehlung, die wir hier geben und natürlich auch aufgrund unseres gesunden, instinktiven Verhaltens, was wir entwickeln, holen wir uns die guten Fette in den Körper hinein und wie gesagt, nicht zum Beispiel durch schlechte Fette, nicht durch Süßigkeiten, Schokolade und nicht durch Alkohol, du wirst was sagen.
Ich wollte was fragen.
Genau, eine richtig gute Butter, danke für diese Frage, denn auf dem Tisch finden wir ja auch die Butter. Die Butter kommt natürlich beim Thema Milchprodukte natürlich oder Milch nochmal vor, da haben wir einen eigenen Vortrag zu dem Thema, da werde ich die Butter ausführlicher behandeln. Die Butter selber ist zunächst ein extrem hochwertiges Fett, ich bleibe bei dem Begriff Fett, ja, Streichfett, weil eben die Butter viele, sehr viele einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält. Warum ist gar kein Wunder, die Butter... Die Butter von der Mutter oder die Butter von dem Muttertier, ja, von der Mutter, man könnte ja auch von Menschenmilch Butter machen, wenn man wollte. Die Butter enthält natürlich die Fette, die das jeweilige Nachkommenstier, also das Baby oder das Kälbchen oder sonst was, für den Aufbau des Nervensystems braucht. Also hochwertige Fette, also weiterverarbeitbare Fette. Während ja das Tier mit seinem Leibesfett, ist auch mit den tierischen Fetten, also der Speck zum Beispiel, der wird ja nicht erzeugt, um damit die Nachkommenschaft zu ernähren, sondern als Energiespeicher oder Fett oder Wärmepolster oder ähnliches. Das heißt für ganz andere Zwecke. Also in Kurzfassung hier die Butter hochwertig, aber wenn ihr das zu Hause fortsetzt mit der Butter, dann bitte mit Biobutter. Denn spätestens wenn man anfängt darüber nachzudenken, welche Affinität Schwermetalle und Fette zueinander haben, ich brauche den Satz eigentlich schon fast nicht mehr zu Ende zu sprechen, wird einem klar, was man sich mit konventioneller Butter antut, wenn man da dann kostenlos die Schwermetalle noch dazu bekommt, die man dann eben mit der Butter dann einfach mit aufkauft. Also mit dem Preisunterschied zwischen der konventionellen und der Biobutter nehmen wir auch ein sehr großes Risiko in Kauf. Das heißt, wenn ihr die Butter zu Hause weiter konsumiert, dann empfehlen wir dringend und unbedingt die Biobutter. Mehr zum Thema im Vortrag Milch. Nein, da gibt es einfach gar keine Ansage dazu, sondern man kann einfach... Hat Rolf gesagt, gut, okay. Hat Rolf gesagt, dem kann ich auf gar keinen Fall widersprechen. Also bitte nehmt auf jeden Fall mehr Olivenöl als Leinöl zu euch. Es ist tatsächlich so, dass Herr auch ohne, dass wir diese Ansage machen, der Olivenölverbrauch immer etwas höher liegt als der Leinölverbrauch. Es scheint also irgendeine Instanz in uns zu sein, die bereits für dieses Verhältnis auch sorgt, obwohl wir es ja immer in gleichen Mengen auf den Tisch stellen. Also wir greifen offensichtlich auch instinktiv unterschiedlich zu. Ich weiß es von den Bestellmengen her einfach. Ne? Also die Bestellmenge Olivenöl ist ungefähr ein Drittel höher als die vom Leinöl.
Welche Erfahrung hast du mit Leinöl vom Demeter?
Naja, das ist sozusagen jetzt wieder eine Verfeinerung des Themas, wo ich jetzt heute Abend gar nicht mehr so tief drauf eingehen will, außer dass Demeter eben die allerhöchste Qualitätsstufe ist, die es im Bio-Sektor überhaupt gibt. Aber das mache ich bei der Thema Ernährung nochmal, da passt dann Demeter nochmal mit rein. Und Rapunzel wiederum, die Firma Rapunzel, über die ich ja auch noch sprechen werde an anderer Stelle, hat ja eben auch die Demeter-Zulassung bekommen, weil sie eben diese ganz extrem hochwertigen Produkte auch verkauft. Das weiß ich nicht. Also das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich sagen. Vielleicht sind sie qualitativ gleich. Wir haben uns letztendlich für eine Marke entschieden, wie man sich immer irgendwann für irgendetwas entscheidet. Das heißt aber nicht, dass ihr euch alle nachher für dasselbe entscheiden müsst, sondern ich lade euch dazu ein, das selbst auszuprobieren, einfach mal verschiedene Öle zu kaufen, abzuschmecken. Und das heißt auch nicht, dass man es auf diesen beiden Ölen belassen muss. Es gibt ja auch sonst fantastische Öle. Lasst uns dieses Thema nicht zu sehr vertiefen oder sprecht mich zwischendurch an, weil sonst sind wir nämlich doch im Ölseminar. Und ich wollte ja... Nein!
Also, da muss ich noch fragen.
Hoffen wir mal, dass die anderen auch.
Ja.
Ja, genau, richtig. So können wir eben dann jetzt weitermachen. Auf jeden Fall selbstverständlich. Kürbiskernöl, sehr hochwertig. Walnussöl, Mandelöl, viele, viele. Sesamöl. Ja, genau. Wir könnten jetzt lange, lange so weitermachen. Es gibt so unglaublich viele tolle Öle. Ich hatte bereits gesagt, wir haben ein Ölseminar gemacht. In Berlin war das, im Norden von Berlin, mit der Firma Rapunzel. Und ich kann euch sagen, das war sowas von spannend, also mit Verköstigung natürlich, das war sowas von spannend, spannender als eine Weinprobe. Weil wenn man nämlich ganz bewusst und unter Anleitung die verschiedenen Öle kostet, hinterher immer zwischendurch immer wieder einen Neutralisator in den Mund nimmt, das ist gesalzenes Weißbrot, und dann einen Block hat, wo man mitschreibt, welche Empfindungen man hat, also blumig, schaumig, cremig oder sonst irgendwas, und dann hinterher vergleicht, was die verschiedenen Menschen wahrgenommen haben. Ich sage euch, das ist spannender als jeder Kriminalroman. Dieses Ölseminar machen wir hier nicht. Spannend wäre es. Es wäre natürlich genügend Grund, das zu tun, aber es ist so viel, was wir hier machen, dass wir das noch nicht einbauen können bisher. Vielleicht nehme ich das als Anregung jetzt, dass ich das gesagt habe. Vielleicht kommt es ja doch eines Tages mal vor. Wir machen das verkleinerte Ölseminar in Form von Leinöl und Olivenöl. Das ist schon mal spannend genug, weil wir wissen ja, dass wir viele Menschen überhaupt erstmal an das Öl heranführen müssen, bevor wir dann sozusagen schon die Ausbaustufe machen können. Wir haben auf vielfachen Wunsch des Auditoriums eine Personenwagen nun inzwischen draußen installiert. Sie steht neben dem Bücherregal oder neben dem Prospekteregal dort im Flur. Wer also Lust hat, sich zu wiegen, sei es nachts inkognito im Bademantel oder tagsüber in voller Montur, ist ganz egal. Könnt ihr sehr gerne machen. Ihr seid eingeladen dazu. Ihr könnt es machen, ihr müsst es nicht machen. Es ist nicht weiter wichtig. Es wird Menschen geben, die holen sich dort ihre tägliche Enttäuschung ab. Es wird andere Menschen geben, die holen sich ihre tägliche Portion Glückseligkeit dort ab. Das ist euch persönlich überlassen. Denkt daran, ein ein Gewicht, eine Zahl in Kilogramm ist eine Zahl in Kilogramm und nichts anderes, so wie ein pH-Wert ist und eine Temperatur ist eine Temperatur. Was wir daraus machen, ist das, was nachher entscheidet zwischen Glückseligkeit oder sonst irgendwas. Was wir uns wünschen letztendlich ist, dass jeder nach und nach, das wird in diesen 14 Tagen nicht zu erreichen sein, aber nach und nach zu dem eigenen inneren Wohlfühlgewicht kommt. Nicht zu irgendeinem tabellarisch korrekten Gewicht, sondern zu dem Gewicht, wo man selber einfach mit sich innerlich sagt, das ist das Gewicht, mit dem ich mich wohlfühle, das ist mein Gewicht, das gehört biologisch zu mir, Tabelle hin oder her, vollkommen egal. Und wer Lust dazu hat, das mit Hilfe der Waage auch noch zu beobachten, ich habe mich auch draufgestellt, ich habe mich auch wieder gewogen, habe Luise hinterher gleich das Ergebnis mitgeteilt und so, habe gesagt, was passiert ist und so, kann man das gerne tun, aber wie gesagt, also die Ärgernisse, die man daraus dann kürt, haben natürlich wieder etwas mit Übersäuerung zu tun. Das heißt, dann wäre also einzutragen, ich habe mich gewogen und deswegen ist die Kurve ganz anders geworden. Das wird hier alles digital mitgezeichnet, alles was getan wird, selbstverständlich nur bei der Waage haben wir eine Ausnahme gemacht. Nein, natürlich nicht, das macht jeder ganz für sich persönlich, aber manche haben auch Lust, das in die Kurve mit einzuschreiben, einfach als Zusatzwert, so wie man ja auch andere Dinge, sagte ich ja schon, unter Bemerkung mit eintragen kann, die Kopfschmerzen gehören unbedingt dort mit hinein, aber vielleicht auch andere Veränderungen, wie zum Beispiel die Geschichte mit dem Blutdruck oder sowas, gehören natürlich auch als Erfahrung mit hinein, damit man später das nachvollziehen kann. Was habe ich denn jetzt noch vergessen? Die Butter hatten wir jetzt schon. Fehlt denn irgendwas Wichtiges noch von den Sachen auf dem Tisch? Ja, ah, genau, natürlich. Anis, Kümmel, Fenchel. Anis, Kümmel, Fenchel. Das ist eine Würzmischung, die holen wir von der Apotheke, aber nicht als Mischung, sondern als Einzelsamen. Und diese Samen werden hier in der Küche täglich frisch geschrotet und dann in diese kleinen Gläschen gepackt. Das heißt also ganz frischer Anis, frischer Kümmel und frischer Fenchel, die gibt es auf dem Tisch, um zu helfen, dass wenn es zu Blähungen kommt, wenn man weiß, dass man zu Blähungen neigt oder wenn man bemerkt, dass man Blähungen bekommt, dann verwendet oder wenn man sonst irgendwie einfach Lust hat, auch auf dieses Geschmackserlebnis von diesen drei Samen, weil einem das dieses Aromatische vielleicht angenehm ist, dann bitte bedient euch an Anis, Kümmel, Fenchel und streut euch das übers Essen oder ins Getränk oder nehmt es sonst in einer beliebigen Form zu. Auch das kann man einfach pur in den Mund nehmen, selbstverständlich, wenn man möchte. Also deswegen stehen eben diese drei Samen dort auf dem Tisch, damit ihr euch auf diese Weise auch das Leben im Darm leichter machen könnt. Es ist in erster Linie als Anti-Blähmischung gedacht, weil es natürlich bei der enormen Umwälzung, die wir hier machen, im Darm auch immer wieder dazu kommen kann, dass eben mehr Gase entstehen als sonst, weil wir ja uraltes Zeugs an die Oberfläche schaffen und dieses uralte Zeug dann in Gärungszustände gelangt, bevor es das Weite gefunden hat. Und deswegen wird es im Laufe der Kur bei etlichen passieren, dass man dann eben anfängt, öfters mal Blähungen abzulassen. Bitte haltet euch nicht zurück damit. Das gehört unbedingt mit dazu. Es ist wichtig, diese Dinge herauszulassen. Wenn man es nicht tut, dann muss die Leber es abbauen. Das macht der Leber zu schaffen. Das ist nicht gut, weil da sind viele giftige Substanzen mit drin enthalten. Nicht nur Methangas, sondern auch Ammoniak. Und das ist keine Sache, deswegen auch Rauchverbot, genau, weil sonst Explosionsgefahr wäre, genau. Und deswegen also auch diese drei Samen. Habe ich noch irgendwas vergessen oder habe ich jetzt den Leinsamen, genau. Der Leinsamen ist auf dem Tisch, weil eben ähnlich wie das Leinöl natürlich der Leinsamen selber auch eine extrem hohe Heilwirkung hat. Vor allen Dingen, wenn man den Leinsamen als ganzen Leinsamen zu sich nimmt, dann löst er sich eben im Darm. Also er ist ja nicht geschrotet, absichtlich nicht geschrotet und auch nicht geschlitzt, sondern es ist ganzer Leinsamen. Dieser Leinsamen löst sich erst im Darm auf, nicht schon im Magen, entlässt dort seinen Leinsamen Schleim. Das ist eine unglaublich große Menge an Schleim, die aus einem so winzigen Körnchen hervorkommt, aus einem Samen hervorkommt. Und dieser Schleim ist enorm geschmeidig und heilungsfördernd im Darm. Das heißt, also ihr müsst euch vorstellen, dass es sozusagen wirklich, also die beste, teuerste Salbe, die man sich auf die Haut schmieren kann, so kleidet dieser Leinsamen mit seinem Substanzen, eben den Darm von innen heraus aus und heilt ihn, auch Wunden, die im Darm sind oder vielleicht jetzt entstehen sollten oder schon da sind, Verletzungen. Und natürlich, der Leinsamen ist unter anderem auch fördernd, dass auch der Stuhlgang in Gang kommen kann, wieder auf sanfte Art und Weise. Das heißt natürlich also auch dann für diejenigen, die eventuell mit dem Stuhlgang Probleme haben, es gibt es, die Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf das Bittersalz, ich habe das gestern schon kurz gesagt, dann bitte auch den Leinsamen verwenden, er ist ein Heilmittel erster Güte, so rum oder so rum, ganz egal, ob man jetzt den Stuhlgang fördern möchte oder nicht. Das heißt, also wenn man jetzt Leinsamen nimmt, heißt das nicht, dass man damit automatisch jetzt Durchfall bekommt, aber wenn man Verstopfung hat und Leinsamen nimmt, dann fördert der Leinsamen auf ultra sanfte Art und Weise, dass der Stuhlgang wieder auf sehr angenehme Weise, dass der Stuhlgang wieder in Gang kommt. Wir finden trotzdem hinterher in der Toilette die Leinsamenschalen wieder, weswegen die meisten Menschen der Meinung sind, dass der Leinsamen gar nicht verdaut worden ist. Aber das stimmt nicht. Die Schalen sind sozusagen immer noch quasi in der gleichen Form vorhanden. Der Schleim ist ausgeflossen und die Schalen haben das gleiche Aussehen. Und man meint deswegen, der Leinsamen war eigentlich nur für die Toilette, stimmt aber wie gesagt nicht. Sondern hat dann seine segensreiche Wirkung schon getan. Wer das schon mal Leinsamen geköchelt hat, also ein bisschen Leinsamen in warmes Wasser oder nur einfach mit Wasser übergießen, kann erleben, wie schnell der Leinsamen damit beginnt, seinen Schleim zu entlassen, schleimig zu werden und wie angenehm, wie unglaublich wohlig angenehm dieser Schleim ist, weswegen wir manchmal dann auch Menschen Leinsamen Schleim zum Löffeln oder zum Trinken geben. Das kommt ja auch vor, da kann man auch selber machen. Also Leinsamen. Bin ich jetzt durch alles durch?
Soll man den Leinsamen einfach
unterschlucken und nicht kauen? Ja? Das letztendlich, also kauen würde ich ihn nicht, weil wir ja den Leinsamen, wenn du mal ein paar Leinsamenkörner zerkaust, auch egal, das ist kein Schaden, ja. Die meisten wirst du gar nicht erwischen, weil die einfach durchrutschen. Aber der Sinn und Zweck dieses Leinsamens ist, dass er im Darm wirkt. Sonst würde man eben geschroteten oder geschlitzten Leinsamen nehmen, damit er eben weiter oben zum Beispiel im Magen bereits wirken kann. Aber dieser hier soll ja im Darm wirken. Ihr erkennt also, ich mache hier Schluss, ihr erkennt also, wie die Dinge, die auf dem Tisch stehen, eben tatsächlich Medizin darstellen. Jetzt bräuchte ich eigentlich die Folie von Hippokrates, die habe ich aber nicht da und deswegen mache ich die Folie einfach selber. Nämlich Hippokrates hat gesagt, eure Nahrung soll eure Heilmittel, das ist grammatikalisch ein bisschen problematisch, der Satz, aber ist egal, aber man versteht sofort, was gemeint ist. Eure Nahrung soll eure Heilmittel sein. Das hat mit dem Singular und dem Plural zu tun, das ist der schwierigste Satz, aber man versteht sofort, was gemeint ist. Und ich denke, der Vortrag hat euch auch deutlich gemacht, welche unglaublich und hochkompetenten Heilmittel wir zu uns nehmen. Das macht natürlich auch sofort wiederum deutlich, warum der Koch in allen Kulturen immer so eine unglaublich hohe, wichtige Stellung hat, weil ja der Koch letztendlich eigentlich der Medizinmann ist, der über das Wohl und Wehe entscheidet von den Menschen, die er jeweils bekocht. Deswegen ist auch so wahnsinnig wichtig, dass der Koch nicht nur gut ist, sondern auch gut drauf ist, weil natürlich er letztendlich ja auch seine Gefühle, seine Emotionen und alle diese Dinge auch mit reinkocht, hineinkocht. Und das ist natürlich sozusagen dann schade, wenn ein Koch, weil sich schlecht drauf ist oder selber große Schwierigkeiten hat, das gelangt natürlich dann auf Umwege leider dann auch energetisch dann mit ins Essen hinein. Also im positiven Fall, das ist natürlich auch der Grund, warum große Politiker ihre eigenen Köche mitbringen oder Spitzensportler ihre eigene Köche haben, weil man natürlich heute weiß, dass eben der Koch letztendlich auch über die Leistungen, weiß ich, eines Politikers oder Managers oder Sportlers entscheidend mitgestaltet, ist ja ganz klar. Wenn der Spitzensportler schlecht gegessen hat vor seinem Wettkampf, dann verliert er das Match. Oder wenn er eben gut bekocht worden ist, dann ist es andersherum. Nur einfach vielleicht noch als Schlusssatz, und dann höre ich wirklich auf, weil ich gerade kurz bei den Sportlern bin noch. Spitzensportler essen immer mehr vegetarisch, weil sie erlebt haben, dass sie mit vegetarischer Lebensweise wesentlich höhere Leistungen zu vollenstatten kriegen als mit konventioneller Kost, sage ich an dieser Stelle einfach mal. Gerade hörten wir kürzlich ein Interview mit einem Trainer von irgendeiner berühmten Fußballmannschaft. Ich kenne mich leider Fußball nicht so aus, dass ich schon wieder gar nicht mehr weiß, welche das war. Aber ist auch egal. Und der sagte eben, wie wichtig ihnen das ist, eben auf die Kost ihrer Spieler zu achten. Manchmal sind sie leider, sagte er, in Gastfamilien untergebracht. Und dann kriegen sie eben das, was der Gastgeber dort anbietet. Soll ja immer was besonders Tolles sein, aus Sicht des Gastgebers. Mit der Folge, dass sie es beim nächsten Spiel dann das entsprechende Resultat dann sehen. Und er sagte also, aus diesem Grunde ist ihnen am liebsten immer, wenn sie eben sozusagen ihre, wenn der Sportarzt seine Sportler zusammenhalten kann und dafür sorgen kann, dass er eben das Richtige zu essen gibt. Und das machen wir auch hier mit euch, denn das, was wir hier betreiben, ist ja letztendlich Hochleistungssport, der in seiner Güte und Qualität überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Ja, und dann in der Natur gibt es kein Eilen, denn es braucht eine bestimmte Zeit zum Heilen. Und damit habe ich mit Pfarrer Kneipp begonnen und ende auch wieder mit Pfarrer Kneipp mit seinem Zitat. Nebenbei gesagt, die Wasseranwendung, die wir hier machen, die nassen Strümpfe und die Wickel, sind ja auf eine Art und Weise auch alles Kneippsche Anwendungen. Pfarrer Kneipp sitzt möglicherweise hier in irgendeiner 27. Reinkarnation oder was mit dazwischen und jubelt sich innerlich ein, wir wissen es natürlich nicht, aber es ist, naja, 27 wird nicht ganz stimmen, er ist 1897 gestorben, schafft er nicht, aber letztendlich ist das natürlich ihm zu Ehren auch, was wir hier machen mit den Wasseranwendungen, wobei er sie ja gar nicht erfunden hat, sondern er hat sie ja auch nur sozusagen wiederentdeckt und er hat sie auf seine Art und Weise dann eben unbeabsichtigterweise auch populär gemacht. Ihr dürft an dieser Stelle klatschen, denn ich bin jetzt fertig.